Okay, schon.
Kann ich einfach anfangen oder
so leidenschaftlich einen aufgehauen?
Ich lese was, ja, dann schaue ich und sage.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich schaue auch Liga 2.
Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir die ganze Zeit gar nicht an.
Schau dir das an. Harald, schau dir das bitte an. Ich weiß, du siehst jetzt nichts, denn ich werde die Tabelle erst im Nachhinein einfügen. Aber stell sie dir einfach vor. Die Tabelle der Admiral 2. Liga, es ist einfach unfassbar. Austria-Lustenau mit 15 Punkten und dahinter 7 Vereine mit 11 Punkten. Und mit dieser tabellarischen Einleitung wollen wir euch heute herzlich willkommen heißen. In der 38. Episode der Zwarer-Konferenz bei uns steht die Altersdiskriminierung ganz oben und er ist der Grund dafür. Harald Brandl, wie geht es dir?
Mir geht's gut. Danke, Servus, Guido Friedrich.
Wie kommst du jetzt auf Guido Friedrich?
Ich dachte, um unser Selbstvertrauen zu steigern, rufen wir uns bei den Namen unserer Vorbilder.
Ah, echt? Guido Friedrich ist dein Vorbild?
Na, deines.
Mein Vorbild? Ach so, mein Vorbild ist Guido Friedrich. Jetzt war ich komplett verwirrt. Ja, natürlich. Kollege, ehemaliger, der mittlerweile bei Sky auch Austria Klagenfurt behandelt. Und hast du dir schon mal den Double-Check vom Guido angesehen?
Gestern erst.
Ja.
Mit Andreas Oges und Walter Kogler zu Gast. Aber du darfst mich dann wiederum Johannes Christoforitsch rufen.
Ja, das ist schön. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Aber gut, jetzt haben wir gleich mal zu Beginn ein bisschen Werbung gemacht für Sky Sport Austria. Lass uns gleich mal über die zweite Liga sprechen, beziehungsweise über das, was in den kommenden 60 bis 90 Minuten unsere Zuseher sehen beziehungsweise hören werden. Was steht heute auf dem Programm?
Viel. Das Power Ranking, das wir letztes Mal eingeführt haben. Was haben wir noch? Tops und Flops. Wir haben wieder zwei richtig spannende Spieler im Fokus.
Ja, bin ich auch.
Wir sprechen über die 10 geilsten GRK-Stürmer aller Zeiten.
Kultigsten.
Geilsten. Kultigsten.
Ja, kultigsten, ja. Kultstürmer des GRK, ja.
Wir verlosen natürlich wieder was.
Ich habe es via Twitter auch schon angeteased. Ich zeige das Trikot gleich mal in die Kamera. Heute wird die neue Wäsche von Wacker Innsbruck verlost. Nach wie vor mit keinem Hauptsponsor auf dem Trikot vorne drauf. Sehr, sehr stylisch. Und natürlich gibt es auch die Verlosung des Vorwärts-Steier-Trikots. Aber starten wir gleich durch mit dem Intro. Power Ranking der zweiten Liga.
Erst Porsche und am Ende Leihwand, würde ich sagen.
Das Zwarer-Konferenz Power Ranking.
Okay, das, was die draußen machen, das ist mir wurscht.
Also zum zweiten Mal gibt es das Power Ranking der Zwarer-Konferenz und es ist wirklich dieses Mal eigentlich sehr, sehr, sehr langweilig. Die einzige Position, die wir ein wenig rangiert haben, ist auf Position 5 und mit der beginnen wir auch gleich, nämlich mit Wacker Innsbruck. Die haben es diesmal unter die Top 5 Vereine geschafft. Wieso, Harald?
Weil sie eigentlich gut gestartet sind, finde ich. Findest du nicht? Im Vergleich zur Vorsaison.
5 Punkte mehr geholt. Also man hat jetzt 11 Punkte nach 6 Runden im Endeffekt auf dem Konto. Vor allem in der Defensive scheint es schon sehr gut zu funktionieren beim Team von Daniel Birovka. Nämlich 4-mal hat man zu 0 gespielt.
Dreimal daheim davon.
Ja. Die große Frage, die ich mir trotzdem stelle, was ist los in der Offensive? Die zündet überhaupt noch nicht.
Da funktioniert es noch nicht so recht, obwohl das Potenzial ja eigentlich vorhanden ist.
Ja, ich denke es mir nämlich auch. Du hast Oka Neidin, du hast Lukas Friederikas, du hast Ronny Waldo. Klar, einer Zushi Saisen, der ist noch verletzt, aber du hast im Endeffekt die geballte Ladung Offensive da vorne. Aber das ist ja eine Geschichte, die man in Tirol bzw. in Innsbruck schon aus den letzten Jahren her kennt. Der Ganne auf Twitter hat das so erkannt. Er hat uns nämlich ein paar Inputs zu Wacker gegeben. Er hat geschrieben, Wacker wäre aus meiner Perspektive schon ganz interessant. Warum ist die Chancenverwertung so mangelhaft und wie schafft man es dann von einer zur anderen Halbzeit einen so starken Leistungsabfall zu haben, war ja diese Saison nicht zum ersten Mal. Und wem würdet ihr heuer aufstellen bei Wacker? Also das ist ja im Grunde in der Offensive die Creme de la Creme in Liga 2. Du hast mit Ronny Waldo einen absoluten Kultstürmer da vorne, der dir eigentlich da die Buden nach der Reihe macht. Mhm. Gefühlt ist es aber trotzdem wieder so ein wenig eine Ladehemmung drinnen, nicht nur beim Brasilianer, sondern generell. Aber ganz ehrlich, in der Vorsaison hat man 6 Punkte geholt, jetzt steht man nach 6 Runden mit 11 Punkten da, man ist auf Schlagdistanz zu Austria Lustenau, so schlimm ist es nicht und du hast mit dem SK Amstetten ein Team geschlagen, das bislang noch keine Niederlage hatte in dieser Saison. Mhm.
Dazu sagen muss man, Okan Aydin liefert ab, der hat jetzt schon 2 Tore, dem hat irgendwie seine Degradierung zum Bankspieler zwischenzeitlich, glaube ich, war ein Schuss vor dem Bug, den er genutzt hat, oder?
Ja, aber was mich ein bisschen irritiert, ist, er hat jetzt 2 Tore erzielt in Liga 2 in dieser Saison, zweimal eher verhalten gejubelt. Was will er uns damit sagen? Also keine Ahnung, vielleicht ist es irgendwie eine Message generell, die mit seinem Privatleben zu tun hat. Aber oftmals ist das ja dieses Verwehren des Torjubels auch eine Message Richtung Trainer, wenn er eben nicht als von Anfang an gebracht worden ist.
Ja, ich meine, da können wir jetzt nur spekulieren.
Ja, ich bin ja gern ein großer Spekulant.
Börsetipps von Johannes Christoph gibt es ab Minute 94.
Nein, die wird es definitiv nicht geben. aber trotzdem, im Grunde Wacker Innsbruck bei uns im Power Ranking auf Platz 5. Ich glaube, da ist die Basis auf jeden Fall geschaffen nach einem sehr, sehr turbulenten Sommer und von dem her, man bleibt ruhig in Innsbruck. Das ist auch das Einzige, was man machen kann. Es hat nicht viel Bewegung gegeben in diesem Transfersommer. Das Bittere ist ja, wir nehmen am Deadline Day auf und es ist jetzt 10.37 Uhr. Sprich, es kann jetzt da in den nächsten 13 Stunden so viel passieren und das können wir nicht thematisieren. Aber wir werden den Live-Tick immer aufhaben, oder?
Also ich schaue nebenbei, ich höre dir eigentlich nur am Rande
zu. Ja, das habe ich mir gedacht. Also, ja.
Worum geht's?
Ja, um einen möglichen Transfer, den ja Wacker vielleicht auch noch tätigen könnte an diesem heutigen Tag.
Ja, wer weiß.
Aber egal, Wacker bei uns auf Position Nummer 5, eine Position besser, auch in der Tabelle, ist der FAC. Die haben uns ziemlich geflasht in dieser Saison.
Das habe ich so nicht kommen sehen, muss ich ehrlich gestehen. Das ist schon aller Ehren wert, vor allem wenn man sich anschaut, die Gegner, oder? Ja. Unentschieden gegen Amstetten, aus der Lustenau geschlagen, St. Pölten geschlagen, oh gut, das macht jeder derzeit, aber trotzdem.
Viele. Young war jetzt nicht.
Ja, okay. Ja. Unentschieden gegen Liefering, also das ist schon aller Ehren wert. Wie gesagt, Hut ab, kommt überraschend für mich.
Seit 4 Spielen ist man mittlerweile ungeschlagen. Und aber so das gefühlt hat das in der Vorsaison ja auch sehr gut begonnen. Ich glaube, da war man jetzt vom Punkteschnitt her nicht so gut. Nach 6 Runden ist man da gestanden, aber trotzdem hat es eben dann diesen Leistungsabfall gegeben. Glaubst du, dass es diesen Leistungsabfall geben wird? Oder sehen wir die Floridsdorfer in dieser Spielzeit wirklich da vorne immer im ersten Drittel?
Ich glaube, dass sie sich auf Dauer im Mittelfeld der Tabelle einpendeln werden. Wobei, ich meine, so knapp wie da derzeit alles beisammen ist.
Ein Punkt weniger und sie wären eben Neunter.
Eben, ja. ein Punkt mehr und sie wären Zweiter. Also, ja. Vielleicht wird ihnen im Winter der Trainer abgeworben.
Das könnte sein. Wie schaut es momentan aus bei der SV Ried eigentlich?
Die sind sehr gut unterwegs.
Sehr gut
aber
unterwegs,
vielleicht also wieder Andi Herauf wiederum. Vielleicht ist Ried so gut unterwegs, dass Andi Herauf
wohin?
Der nächste ÖFB-Teamchef wird.
Aha, ja, da willst du jetzt aber eine Trainerdiskussion anstoßen. Haben wir eigentlich jetzt im Vorfeld nicht besprochen. Aber wir können auch gerne ein wenig über das ÖFB-Nationalteam diskutieren, Harald, wenn du willst.
Na, muss nicht sein. Nein.
Bleiben wir beim Power Ranking und gehen wir weiter mit Position Nummer 3. Mhm. Die hat auch in der regulären Tabelle der GRK und auch bei uns im Power Ranking auf Position 3. Sie sind also das erste Mal auch bei uns unter den Top 5 und sie sind in der Offensive so gut aufgestellt wie schon seit langem nicht mehr. Zweitmeisten Tore hat man erzielt nach dem SV Lafnitz und 3 Siege in Folge. Das erste Mal 3 Spiele hintereinander gewonnen seit 2019. Was ist in dieser Saison alles möglich für die Grazer, vor allem jetzt mit David Peham?
Viel. Also für mich zählen sie von Anfang an jetzt nicht der absolute Favorit, aber der absolute Favorit schwächelt ja. Zu den Mitfavoriten, was den Aufstieg angeht. Wir haben es letztes Mal schon besprochen, der Start war Naja, mit zwei Punkten aus den ersten drei Runden, aber sie haben halt sich jetzt rechtzeitig gefangen, die Kurve gekriegt und das ist schon sehr stark, was sie jetzt da abliefern. Und ich meine, gut, David Behrmann, wie viele Sekunden waren es? Es waren keine zwei Minuten, die er braucht.
115 Sekunden, genau 115 Sekunden und dann hat er das erste Mal auch schon getroffen. Etwas glücklich. War eine richtige Großschuss, also den muss er reinmachen, da war Steyr-Goalie Turner auch noch dran, aber im Endeffekt springt der eben bei einem Spieler wie David Behrmann dann eben auch rein und nicht raus. Und von dem her, perfekter Start natürlich, perfekte Geschichte auch für die Grazer. Vielleicht ein Nachteil, dass es jetzt in die Länderspielpause geht. Denn gerade jetzt mit dieser Euphorie im Rücken, drei Spiele hintereinander gewonnen, du hast mit AWP eben auch einen richtigen Königstransfer getätigt, der eben auch die Fans so richtig hypt. Ich glaube, das könnte ein Nachteil sein, dass es eben jetzt in die Pause geht.
Könnte, muss es aber jetzt nicht zwingen, denn ich meine, David Behrmann war ja eh verletzt, also ich glaube auch, dass sie jetzt nicht unglücklich sind, je mehr Automatismen sie da mit David Behrmann jetzt irgendwie einüben können. Ein anderer Name noch, Marco Ganschnick, als Innenverteidiger, drei Saisontore schon.
Ja, läuft sehr gut. Man hat eben auch in dieser Saison die Elfmeter bislang übernommen, nachdem ja Martin Harrer im Endeffekt auch verletzungsbedingt noch länger ausfällt. Ich glaube, ansonsten würde schon Martin Harrer das übernehmen. Bin auch gespannt, ob er in Zukunft vielleicht die Elfmeter auch an David Behrmann weitergibt, denn man weiß im Verein, beziehungsweise auch den Fans, ist es eben auch ganz wichtig, wenn die Nummer 9, vor allem wenn du so lange Zeit keine richtige Nummer 9 gehabt hast, dass der eben auch eine gute Quote hat. Also könnte ich mir schon auch noch vorstellen, dass es da zu einem Umdenken kommt. Aber Top-Schnitt, also Marco Ganschnick, wir werden es dann auch in weiterer Folge auch mal ansprechen bei den Kultstürmern. Also der hat nach knapp 60 Spielen, glaube ich, für den GRK bereits 11 Tore erzielt. Das ist Innenverteidiger, also einer der gefährlichsten Innenverteidiger momentan sicherlich auch in der Admiral-Zweiten Liga. Gefällt mir sehr gut, generell auch die Grazer, dass man eben in dieser Saison auch Spiele gewinnt, die man eben vielleicht in der Vorsaison verloren hätte. So Partien, die eben so Kippspiele sind, wie zum Beispiel gegen Kapfenberg, wo du nach dem Seitenwechsel eigentlich eher den Ball hinterhergelaufen bist. Ich glaube, die Partie hättest du in der Vorsaison verloren. Jetzt eben mit dem Selbstvertrauen, mit dem Flow, mit dieser Euphorie gewinnst du diese Partie und dann kannst du eben möglicherweise auch in so eine richtige Erfolgswelle reinkommen. Und die trägt dich dann im Grunde von Woche zu Sieg und drei Punkten.
Ein klein wenig muss ich schon noch auf die Euphoriebremse treten. Ich meine, man muss dazu sagen, jetzt die jüngsten drei Siege, Juniors, Kapfenberg und Steyr, waren jetzt nicht die allerschwersten Gegner.
Das stimmt schon. Aber trotzdem, vielleicht braucht das eben auch so eben dieses Erfolgserlebnis, auf den dann auch aufbauen kannst. Also ich glaube, die Basis ist geschaffen. Mal schauen, wie es dann nach der Länderspielpause geht, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, gegen Blau-Weiß-Linz.
Genau.
Und das ist dann natürlich ein richtiger Gradmesser.
Richtig, ja.
Machen wir weiter mit unserem Power-Ranking. Auch ein weiterer steirischer Verein, noch besser positioniert, auch in der regulären Tabelle auf Position, auch bei uns auf Position 2, der SV Lichtleu-Lafnitz. Die überzeugen einfach wieder. Genau das, was man von ihnen eigentlich erwartet hat zu Beginn der Saison, so präsentieren sie sich auch.
Ja, also die klare Niederlage gegen Austria Lustenau ist als Ausrutscher zu verzeichnen und die Horn-Serie beendet jetzt quasi mit dem deutlichen 5:1. Unentschieden gegen Amstetten, Blaues Linz geschlagen, X gegen Wacker geholt, also das passt schon ganz gut und vor allem in letzter Zeit dann auch wieder in Torlaune. 9 Tore in den letzten 3 Partien. Läuft.
Was ich ganz kurios finde, man hat ja im Sommer, es hat einen ziemlichen Cut gegeben im Sommer, viele Neuzugänge hat man geholt, aber im Grunde sind die Neuverpflichtungen jetzt nicht unbedingt entscheidend im Spiel von Philipp Semlitsch in dieser Saison. Mit Sebastian Feierer, der Neuzugang mit den meisten Einsatzminuten, 364 von 630. Wie breit ist eigentlich dieser Kader von Lafnitz?
Stimmt, ja, stimmt. Und erstaunlich auch, und das hat man nach den ersten zwei Runden, wo sie insgesamt 6 Gegentore kassiert haben, ein bisschen war zu befürchten, dass vielleicht der Umbau in der Defensive doch ein bisschen zu groß ist, aber die haben sich dann jetzt recht schnell gefangen. 3 Gegentore in den letzten 4 Spielen, das ist als Schnitt okay, vor allem wenn man vorne so viel trifft.
Ja, es läuft einfach momentan bei Labnitz und ja, nicht umsonst ist man nicht nur bei uns im Power Ranking auf Platz 2, sondern eben auch in der Tabelle auf Platz 2. Bin auch gespannt, wie man dann auch mit dieser Breite im Kader umgehen wird in dieser Saison. Vorteil natürlich gegenüber anderen Vereinen, wenn die Transferzeit vorbei ist. Du hast mit so einem breiten Kader natürlich auch die Möglichkeit, während deiner Saison immer wieder Dinge zu probieren. Vielleicht auch neue Systeme, neue Inputs, neue Impulse eigentlich auch in der Mannschaft zu setzen. Und ich glaube, da ist der SV Lafnitz ligaweit am besten aufgestellt.
Und vergiss mir die Doppelbelastung Cup nicht.
Ja, auch das. Das ist ein Thema. Und da kann natürlich der SV Lafnitz dann aus dem Vollen schöpfen mit diesem ganz breiten Kader. Also
mit Schwarz-Weiß Bregenz ein machbarer Gegner in der zweiten Runde.
Weißt du, wer der Trainer ist, der neue Trainer von Schwarz-Weiß Bregenz?
Nein.
Roman Edenson.
Tatsächlich?
Ja.
Ah, gratuliere.
Hat, glaube ich, vor 2 Wochen bereits unterschrieben. Also der Ex-FAC-Trainer, mittlerweile wieder in Vorarlberg im Ländle unterwegs und ist dort der neue Cheftrainer von Schwarz-Weiß Bregenz. Bin auch gespannt, wohin der Weg von Miro Muslic führen wird in Zukunft. Hat man jetzt schon länger nichts mehr gehört.
Ja, war zwischendurch, glaube ich, beim LASK im Sommer, habe ich einmal irgendwie ein Gerücht gehört, als da die... Wie heißt das dort? Spartentrainer, keine Ahnung, neu besetzt werden mussten, weil die ja alle nach St. Pölten gegangen sind. Nein, nicht alle, aber viele davon. Da war es kurzer Gerücht, ob er zum Rass geht. Kann jetzt aber nicht sagen, woran es gescheitert ist.
Ich glaube, er war auch in Amstetten ein Thema. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich glaube, er war auch bei Amstetten einer der Favoriten auf die Nachfolge von Joachim Standfest.
Gott, wer war kein Thema in Amstetten, frage ich mich mittlerweile.
Ja, waren einige. Aber es läuft ja jetzt ja nicht schlecht, auch wenn
die Wahl ist ganz gut gefallen.
Ja, obwohl es natürlich geil ist. Du bist momentan Amstetten, glaube ich, auf Position 9 oder 10. Aber hast du eben 2 Punkte mehr am Konto, bist du auf Position 2. So schnell kann es eben auch gehen in Amstetten am Sonntag das erste Mal verloren in dieser Saison gegen Wacker Innsbruck, aber trotzdem sehr gut dagegen gehalten.
Kurz noch zu Amstetten, ja. 3 Unentschieden davon, 1 gegen Lafnitz und 1 gegen Liefering. Also das, da stehen schon noch ein paar leichtere Gegner auch auf dem Programm. Wobei
eigentlich
jetzt eigentlich
ja,
nicht.
Ja, haben wir schon in der letzten Episode nämlich angeteased, dass es die Wochen der Entscheidungen sein wird, also beziehungsweise entscheidende Wochen auch auf Amstetten zukommen werden, in welche Richtung es wirklich geht. Also mal schauen.
Sehen wir das Glas halb voll? Sie haben aus den 3 Spielen gegen Liefering, Lafnitz und Innsbruck nur eines verloren.
Ja. Aber hätten eben auch mehr sein können. Gegen Liefering auch in den Schlussminuten erst den Gegentreffer kassiert. Aber gut, im Grunde läuft es eigentlich nicht sehr schlecht für Amstetten, auch wenn man mit AWP eigentlich den Goalgetter der letzten Jahre verloren hat, mit Frederiksen, mit Wale Musali. Hat man ja auch jetzt Stefan Feiertag geholt von den Young Violets. Auch da bin ich gespannt, wie sich der dann im Mostviertel einfinden wird.
Der ist ja vom Spielertyp her eher der PM-Ersatz als Thomas Meyer.
Ja, Thomas Meyer ist für mich kein PM-Ersatz. Ja. Also der kommt über die Seiten und ist eher für die Assists zuständig, aber sicherlich jetzt nicht für die Tore. Aber wer weiß, was Jochen Fallmann mit Thomas Meyer vorhat.
Gott, hat er nicht rot gesehen jetzt gleich einmal?
Ja, also der wird jetzt mal die nächste Partie passieren.
Lange Länderspielpause für ihn. Ja.
Aber trotzdem möglicherweise auch ein Thema dann für die Sturmspitze. Wer weiß, wie gesagt, Jochen Fallmann hat auch Beam damals von die Seite ins Zentrum gezogen und dann hat er einfach funktioniert. Warum sollte das nicht mit Thomas Meyer auch funktionieren?
Richtig.
Alles offen. Und ich kann mich noch gut erinnern, Thomas Meyer, glaube ich mal, im Fünferpack in der Saison 2017-2018 für die SV Ried am letzten Spieltag gegen Kapfenberg, wo man da, glaube ich, 7-1 gewonnen hat und Thomas Meyer mit einem Fünferpack hat im Endeffekt nichts geholfen, denn man ist nur Vierter geworden und Wiener Neustadt ist in die Relegation gegangen. Aber trotzdem, also der weiß schon auch, wie man Tore erzielt. Aber wenn wir schon beim Thema sind, auch Austria Lustenau weiß, wie man Tore erzielt.
Das kann man so sagen.
Allen voran Haris Tabakovic und Co. Die sind natürlich ganz klar auf Nummer 1, auch bei uns beim Power Ranking. Es läuft einfach momentan. Es ist ein Wahnsinn. Austria Lustenau in dieser Saison, das ist der beste Saisonstart von Lustenau seit 2012, damals 5 Siege und 1 Remis.
Mhm. Und unter welchem Trainer? Soll ich nachschauen?
Regisseur, sage ich jetzt einfach mal. Nein, ja, Helgi Kolbitzon.
Helgi Kolbitzon.
Ja. Könnte ich mir jetzt vorstellen?
Warte, ich sag's dir in. Richtig, Helgi Kolbitzon.
Ja, also Edi Stör ist ein bisschen zu spät mit 2012. Aber der ist immer wieder auch zurückgekehrt. Also
ja, mehr, ja. Das war ein guter Start. Vor allem die ersten 1, 2, 3, 4 Spiele zu 0 gewonnen damals.
2012, 2013, das war aber jetzt nicht die Saison, wo man Winterkönig geworden ist. Ich glaube, die Saison davor, 2011, 2012 war das damals.
Das muss schon die Saison gewesen sein.
Bist du sicher?
Ja, da sind sie Winterkönig geworden mit 8 Punkten Vorsprung auf den SK in St. Pölten und 9 auf Grödig und am Ende der Saison
hat es den Switch gegeben, Sascha Boller. Der Transfer, der alles zum Kippen gebracht hat damals in Lusten. Und das sollte in dieser Spielzeit auf jeden Fall nicht passieren. Wir haben uns auf jeden Fall ein wenig erkundigt.
Glaubst du wohl, Entschuldigung. es könnte ja der SK St. Pölten im Sommer Haris Tabakovic verpflichten. Stell dir das vor.
Ja, das wäre.
Nein, wurscht.
Ja. Ich verstehe ja, was du hinaus willst. Der Schaß ist, es ist Deadline Day. Es könnte ja sein, dass Tabakovic schon längst einen neuen Verein hat.
St. Pölten
ja. Oder irgendwo anders. Aber ich glaube nicht, dass er Liga-intern wechseln wird, sondern dass er eher Richtung erste Liga irgendwo gehen wird, entweder Schweiz oder auch in Österreich eben bleiben wird. Aber hören wir mal rein bei Alexander Schneider, beim sportlichen Koordinator der Austria. Die Euphorie in Lustenau, die ist auf jeden Fall sehr groß.
Selbstverständlich sind wir mit dem Saisonstart sehr zufrieden und damit konnte man natürlich eigentlich auch nicht rechnen, dass wir jetzt 5 der ersten 6 Spiele gewinnen. Aber insgesamt haben wir einen guten Spirit in der Mannschaft. Ich glaube, dass das Konstrukt funktioniert, speziell natürlich auch die Neuzugänge funktionieren. Wir haben im Vergleich zur letzten Saison an Qualität dazu gewonnen. Wir hört natürlich jetzt viel auch über die Offensive gesprochen, Mohamed Cham, Michael Chikur haben sich sofort super integriert. Mit Haris natürlich einen, wenn nicht sogar den besten Stürmer der Liga. Aber auch defensiv, finde ich, haben die Neuzugänge mit Jean Hugonet, der es sehr souverän hinten macht. Auch ein Leo Metzler, der jetzt gegen Rapid reingeworfen wurde, hat es ordentlich gemacht. Die funktionieren, aber ich will es auch nicht nur auf die Neuzugänge schieben, weil auch ein Matthias Mark hinten jetzt in seiner neuen Rolle als Kapitän führt die Mannschaft hervorragend. Dominik Schierl von hinten als Torwart, super Charakter, super Torwart. Und ich glaube, im Gesamten hat es jetzt mal sehr gut angefangen, auch mit dem Trainer jetzt. Er erreicht die Mannschaft gut und von daher sind wir zufrieden, wie es bislang gelaufen ist. Trotzdem muss man es auch realistisch sehen. Wir haben jetzt 5 Siege, aber auch dieses Spiel hätte auch anders laufen können. Gegen Liefering kamen wir am Ende ins Verteidigen, gegen Wacker in Überzahl wurde es nochmal kritisch. Jetzt gegen Rapid kurz vor Schluss das Spiel gedreht. Also im Moment läuft auch viel für uns. Und deshalb müssen wir demütig weiterarbeiten und das heißt immer, wie es so schön heißt, von Spiel zu Spiel denken. Weil sonst kommen so Spiele wie gegen den FAC, wo man eine grauenhafte erste Halbzeit spielt, die sich eigentlich nicht wiederholen dürfen. Und wir müssen es intern die Situation richtig einschätzen. Das tun wir aber auch. Wir wissen, wo wir herkommen. Die letzten 2 Saisons natürlich nicht gut gewesen. Klar, man hatte das Highlight-Cup-Finale. Aber die Liga, was ja unser tägliches Brot ist, die waren absolut nicht zufriedenstellend. Und deshalb ist natürlich jetzt schön, wenn im gesamten Verein mal wieder etwas bessere Stimmung ist, ein bisschen Euphorie. Und das tut uns allen gut und dann können wir entspannt arbeiten.
Also offensiv sehr stark, aber wie auch Alexander Schneider erwähnt hat, man hat eben auch die Defensive verstärkt mit Jean Hugonet und auch mit Mack, der immer mehr auch in diese Führungsrolle reinwächst. Was glaubst du, ist in dieser Spielzeit noch möglich? Ist vielleicht wirklich so ein Erlebnis, wie das Blau-Weiß Linz in der Vorsaison gehabt hat, auch im Ländle möglich?
Ja, aber man muss, und das hat er ja schon angesprochen, dazu sagen, es waren viele Siege jetzt dabei, die man jetzt nicht unbedingt feiern muss. Ja. Also wenn ich mich an die Liefering-Partie zum Beispiel erinnere. Sie agieren glücklich auch, ja. Aber natürlich eine riesen Qualität, die sie haben. Ich glaube aber nicht, dass sie das jetzt durchziehen auf Dauer. Kann ich mir schwer vorstellen.
die Frage, die sich natürlich viele Liga 2-Fans in den letzten Tagen bzw. Wochen gestellt hat, ist eigentlich Austria Lustenau ein potenzieller Aufstiegskandidat oder ist das eben ähnlich wie bei Blau-Weiß Linz in der Vorsaison, dass man eben den Aufstieg im Endeffekt nicht infrastrukturell stemmen wird können. Da haben wir natürlich auch Alexander Schneider nochmal gefragt. Wie schaut's aus? Die Euphorie, dieser ganze Flow, in dem er momentan ist, endet er womöglich auch in einem Aufstieg in die Bundesliga?
Aber natürlich auch so die Fragen jetzt, ja, werden jetzt die Ziele korrigiert, Aufstieg etc.? Das zeigt, wir sind froh, dass überhaupt diese Fragen gestellt werden und das wollen wir natürlich, nehmen wir gerne mit. Aber wie gesagt, nach diesen turbulenten 2 Jahren hinter uns, auch die ganze Lizenz-Thematik, Budget-Thematik, glaube ich noch nicht, dass wir so weit sind und jetzt auch den Anspruch stellen können, dass wir sagen, ja, wir müssen unbedingt hoch. Wir haben unsere sportlichen Aufgaben zu tun, da sind wir dran, da arbeiten wir in Ruhe dran. Ich denke auch, die Mannschaft ist gut, dass wir im oberen Drittel mitspielen können. Das zeigen die Spiele. Aber was dann kommt, das wird man sehen. Man muss auch sagen, es gibt andere Mannschaften, die ganz andere Mittel zur Verfügung haben. Ich glaube weiterhin, dass der Kader von Wacker sehr stark ist. St. Pölten, klar, die sind nicht gut gestartet, aber haben auch eigentlich einen Top-Kader. GAK startet nicht gut, aber können dann Stürmer wie David Peham noch dazu holen. Das zeigt ja schon eigentlich, was andere Mannschaften auch für Mittel haben. Und da müssen wir uns noch hinten anstellen. Aber die Herausforderung nehmen wir an. Aber wir haben auch ganz klar innerhalb des Vereins gesagt, getrennt vom Sportlichen müssen wir unseren Job machen. Wir im Sportlichen machen ihn, aber natürlich gehört mittelfristig auch dazu, den Verein professioneller aufzustellen und auch weiter zu entwickeln. Das betrifft Staff, das betrifft die ganze Stadionthematik, das betrifft das Budget generell, was die letzten Jahre immer weiter gekürzt werden musste, natürlich auch durch Corona und sonstige Faktoren. Wir haben im Moment keinen Hauptsponsor auf der Brust. Also es gibt genug Themen, die wir vorantreiben müssen, ruhig, aber bestimmt. In manche Themen kann man sogar selbst gar nicht so richtig vorantreiben, wo eher andere Player in der Verantwortung sind in Sachen Stadion. Das ist Land, Gemeinde, aber wir natürlich auch. Aber da bin ich eher der falsche Ansprechpartner. Da gibt's die anderen Personen im Verein, im Vorstand, die daran gut weiterarbeiten und das versuchen langfristig auch gut hinzubekommen. Aber deshalb nochmal zum Abschied. Die Frage nach dem Aufstieg für uns müssen wir uns aktuell gar nicht stellen. Es sind sechs Runden gespielt, ist noch ein extrem langer Weg. Wir wollen den Verein sportlich gut aufstellen, aber auch infrastrukturell. Aber wenn wir schauen, wo wir herkommen, nehmen wir den Saisonstart gerne mit, versuchen dieses Momentum auch so lang wie möglich zu halten. Aber vom Aufstieg werden wir erstmal nicht sprechen.
Ein Dementi hört sich für mich aber jetzt auch anders an. Also es ist jetzt kein kategorisches Ausschließen des Aufstiegs, wie es eben in der Vorsaison bei den Linzern war.
Sie halten sich offen, hätte ich gesagt. Ja. Sie müssen sich ja jetzt auch noch nicht so konkret mit dem Thema auseinandersetzen. Ich denke, dass das im Hintergrund schon passieren wird. Aber ich verstehe es auch, dass sich jetzt die Verantwortlichen nicht hinstellen und sagen, wir wollen rauf und jetzt und es muss sein. Alles gut. Schauen wir mal, wie sich der Herbst entwickelt.
Aber es ist...
Dann fragen wir noch einmal nach.
Ja, auf jeden Fall. Es ist richtig fett, was man eben auch in der Offensive da veranstaltet. Diese Spieler, also diese Harmonie, Sarasevic, Tabakovic, Wallace, Stefanon und dann hast du eben auch noch mit Michael Shekur einen Transfer, der aber sowas von einschlägt. Mhm. Für mich auch ein absoluter Top-Mann, den man da geholt hat und auch ein Top der bisherigen Saison. 6 Assists, der letzte mit so einer Quote war... Wir haben ihn heute schon mal erwähnt. Sascha Boller vor 10 Jahren. Echt? Damals hatte er nämlich 7 Vorlagen, ja.
Stark.
Also, Chikur vielleicht einer, der im Winter dann gehen wird oder zumindest sein Transfer andeutet. Wer weiß schon, was da passiert?
Wer weiß, ja. Man könnte sich, ich meine, wir haben es letztens spaßhalber gesagt bei Tabakovic, aber warum nicht auch einmal den umgekehrten Weg gehen? Vielleicht schafft es ja ein lustiger Spieler, sich so zu empfehlen, dass er bei Clermont dann einmal eine Chance bekommt.
Das hätte ich mir, da habe ich mir eigentlich eher gedacht, auch Tabakovic. Also rein vom Spielertyp her ist der Tabakovic ja auch einer, den du für die letzten 15 Minuten oder für die letzten 10 Minuten auch in der Ligue 1 gegen Paris im Endeffekt bringen kannst. Denn hohe Bälle einfach nach vor, einer, der den Ball abschirmt und versucht weiterzugeben oder eben direkt den Abschluss sucht, ist ja komplett egal. Also diese Größe und diese Kopfballstärke, die wird ja auch in der Ligue 1, glaube ich, für Torgefahr sorgen, beziehungsweise könnte ich es mir vorstellen.
Natürlich, ob jetzt Tingel oder Donnarumma, wird wurscht sein.
Was hast du? Das ist jetzt da.
Nein, es war jetzt nicht, ja? War wirklich nicht despektierlich gemeint.
Okay, passt, alles gut. Aber schauen wir, wie das auf jeden Fall weiterläuft. Für uns aus der Lustina natürlich ein absolutes Top der bisherigen Saison. Mhm. Wir haben auch unsere User natürlich nach ihren Tops und Flops so ein wenig befragt. Ich würde da gern mal ein Top von Lemmy vorlesen. Mhm. Der geschrieben hat, heuer ist es unfassbar eng. Fast jeder kann jeden schlagen. Lustenau ist zwar schon etwas einsam da oben, aber unschlagbar sind die auch bei weitem nicht. Haben wir ähnlich gesehen und auch schon erwähnt. Und der Dominik hat geschrieben, Horn und da vor allem Koskun ist ein absolut top in dieser Saison. Lustenau habe ich diese guten Leistungen nicht zugetraut. Bisher spielen die am überzeugendsten. Mhm. Da sind wir schon bei einem weiteren Top auch von uns, nämlich der SV Horn, der im Vorfeld der Spielzeit bei uns ziemlich schon abgeschrieben war, hat bisher alle positiv überzeugt bzw. überrascht.
Definitiv, ja. Rolf Landerl hat es geschafft, dass dieser zusammengewürfelten Truppe, muss man ja so sagen, sehr, sehr schnell eine Mannschaft zu formen. Und auch wenn man sich die Spiele anschaut, das sind jetzt nicht nur Zufallserfolge, die sie da feiern.
Ja, das ist ein gutes System dahinter, beziehungsweise auch ein guter Matchplan und vor allem, was bei mir, beim SV Horn, was mich immer wieder überrascht, was mich einfach auch überzeugt von dieser Mannschaft, ist die Körpersprache. Also man ist da im ersten Spieltag eigentlich schon mit einer sehr positiven, mit einer sehr selbstbewussten Körpersprache reingegangen. Vielleicht war es da gar nicht so schlecht, dass man eben Spieler geholt hat, die vielleicht eher weniger Erfahrung mit Horn beziehungsweise auch mit der jüngsten Vergangenheit gesammelt haben. Denn die sind da total unbelastet eigentlich reingegangen in die zweite Liga und gefällt mir sehr gut. Auch die Neuzugänge, die erst ab dem dritten Spieltag dann zum Einsatz gekommen sind, Isaiah Jennings und Mohamed Kamara, extrem gut gescoutet scheinbar und schlagen gut ein, haben sehr viel Variabilität auch in der Offensive und es ist unterm Strich der beste Zweitligasaisonstart der Vereinsgeschichte des SV Horn. Bin gespannt, wie man sich über die nächsten Monate auch da oben halten wird oder ob es dann vielleicht doch irgendwann mal wieder weiter nach unten geht.
Gut möglich, dass es weiter nach unten geht, aber ich glaube nicht, dass die jetzt so abstürzen, dass sie da wirklich ganz nach unten in den Abstiegsstrudel gelangen.
Kann ich mir momentan auch nicht vorstellen.
Aber die Saison ist noch lang. Ich glaube, wir haben noch 4/5 vor uns, Hannes,
oder? Ja, natürlich. Ein Fünftel in Ehren heute unser Episodentitel und wir haben schon ein wenig über die Tops gesprochen. Jetzt kommen auf jeden Fall die Flops und da beginnen wir auch mit einer User-Meinung vom Dominik. Der hat geschrieben, Steyr, das reicht einfach nicht für Liga 2. Es schaut nach wie vor sehr düster aus in Oberösterreich bei der Vorwärts.
Ja, sehr, sehr, sehr. Sehr, sehr düster.
Was macht uns Hoffnung? Was könnte uns Hoffnung machen? Du hast keine Idee, oder was?
Mir fällt weniger ein derzeit.
Also momentan ein Punkt nach 6 Runden und nur ein Tor. Du hast es ja auch schon in unserer Highlightshow Fußball Total erwähnt. 463 Minuten wartet man bereits auf den nächsten Treffer. Und der einzige Treffer, den man bislang erzielt hat in dieser Liga 2 Saison, war eben ein Elfmeter von Alberto Prada. Der Madlener-Effekt, der Trainereffekt, der ist jetzt noch ausgeblieben. Aber im Gegensatz zum GRK, wo ich jetzt glaube, dass die Länderspielpause ein eher negativ sich auswirken könnte, ist es, glaube ich, bei den Steirern, also bei Vorwärts, gut, dass man jetzt auch Zeit hat, da vielleicht am Team ein wenig herumzudoktern.
Ja, denke auch definitiv. Ich habe nicht das Gefühl, dass Steierspieler derzeit gerne in Pflichtspiele gehen.
Es wirkt auf jeden Fall so. Obwohl die Körpersprache gegen den GRK, die habe ich jetzt nicht so schlecht gefunden. Das ist auch dem Lemmy aufgefallen, der doch bei den Flops Steyr natürlich angeführt, schreibt aber zusätzlich, wobei Steyr unter Madlena zumindest wieder Ansätze von Ligatauglichkeit zeigt. Chancenerarbeitung und Verwerten sind halt furchtbar. Und hat da zusätzlich auch noch Dornbirner eben angeführt als Flop, aber so ein kleiner Aufwärtstrend. Zumindest hast du mal gegen die Juniors einen Punkt geholt. Das Ergebnis 0-4 gegen den GRK tut natürlich weh, aber es war jetzt nicht so schlecht. Also ich glaube schon, dass es ein Aufwärtstrend, ein ganz leichter zu erkennen ist.
Ja, es ist den Steirern zu wünschen, weil sonst wird es eine sehr, sehr lange Saison werden.
Und es erinnert mich so ein wenig, zumindest jetzt dieser Saisonstart, an die Spielzeit 1995-96, legendär damals, diese Bundesliga-Saison vom Vorwärts Steyr, hat man gleich zu Beginn 10 Niederlagen gehabt und am Ende 0 Siege. Die bislang einzige Mannschaft, die eine Bundesliga-Saison ohne einen einzigen Sieg schlussendlich über die Bühne gebracht hat. Und auch damals mit dabei Daniel Madlenes. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
Das passiert einem keine zweimal im Leben.
Ich glaube auch. Also ein Sieg wird auf jeden Fall drin sein. Nein, aber schau mal. Also Vorwärts muss sich auf jeden Fall steigern. Momentan sind sie ein Flop. Und was aber vielleicht ein bisschen Hoffnung machen könnte, ist die Saison der Young Violets aus der Wien, aus der Saison 1920, die damals mit 6 Niederlagen in Folge gestartet sind unter Neotrainer Harald Suchert. Da war man aber dann eher geduldig. Und die Geduld hat sich dann auch bezahlt gemacht. Am Ende der Saison gab es Platz 4. Und Harald Suchert wurde sogar Trainer des Jahres. Also, noch lange nicht abgeschrieben, das Team aus Steyr. Und,
aber viel Arbeit
vor sich. Aber natürlich, ganz, ganz viel Arbeit vor sich. Wir haben natürlich eine zweite Flop-Mannschaft, die da lautet,
Harald. Völlig überraschend, der ist kein St. Pölten.
Was ist da los?
Ich meine, zumindest haben sie ja jetzt einmal ihr erstes Spiel gewonnen. Beim ersten Heimspiel, ich glaube schon auch, dass das durchaus eine Rolle gespielt hat, dass sie bis jetzt in Wiener Neustadt ihre Heimspiele austragen mussten und nicht in der heimischen NV-Arena. Ja, ist schwierig. Ich glaube, ich habe es das letzte Mal eh auch schon gesagt, wenn du mit dieser Spielidee reingehst, die Manuel Bogardetz und Stefan Helm da etablieren wollen, das ist halt eine Spielidee, wo du wirklich als Spieler auch überzeugt davon sein musst, dass es funktioniert, dass du so mutig attackierst und dass du vielleicht, wenn du jetzt noch nicht in der Welt von Red Bull oder des LASK oder so unterwegs warst, wenn das neu für dich ist, sind das halt Schritte, die du beim Attackieren gehst, die du so jetzt nicht kennst, ja, und wo man auch überzeugt davon sein muss, eben, dass das das Richtige ist, und dann startest du schlecht, und dann ist vielleicht nicht bei jedem die Überzeugung da, und dann funktionierst du als Mannschaft wiederum nicht, weil halt diese Spielidee nur funktioniert, wenn sie die ganze Mannschaft verinnerlicht und praktiziert, und dann bist du halt ein bisschen in einer Abwärtsspirale drinnen. Erinnert mich auch ein bisschen an, kannst du dich erinnern, die ersten Partien von Eintracht Frankfurt und Dadi Hütter?
Ja. Ja, die waren Pokal ausgleichbar.
War ja auch so ein Thema, ja. Und ja, das ist halt ein Thema, das vor allem auch Trainer, die mit Red Bull-Vergangenheit oft haben, wenn sie dann zu anderen Vereinen kommen, wo diese Spielidee nicht etabliert ist, dass sie sich am Anfang extrem schwer tun, das in die Köpfe der Spieler reinzukriegen. Da muss man halt als Verein dann auch tatsächlich die Geduld haben und den Trainern die Zeit geben, dass sie mit der Mannschaft arbeiten.
Ähnliches passiert ja aktuell auch bei Borussia Mönchengladbach. Auch da wieder ein sehr stolpernder Start von Adi Hütter als Trainer der Fohlen. Kann mich noch gut erinnern an diese ersten Runden auch bei Eintracht Frankfurt, wo er, glaube ich, im Supercup irgendeine 5-1 oder was, glaube ich, verloren hat.
Glaube ich, Ulm im DFB-Pokal oder so.
Genau,
ausgeschieden.
Da hat man schon ganz frühzeitig Adi Hütter ein bisschen einen Trainerstuhl gesägt und haben viele in deutschen Medien eigentlich auch ihn als ersten Trainer-Rauswurf gehandelt. Es ist dann anders gekommen. Mhm. Das Ende ist dann doch wieder etwas unrühmlich geworden bei Eintracht Frankfurt, aber das ist wieder ein anderes Thema. Auch bei Oliver Glasner. Beim Lasker weiß ich jetzt ja nicht mehr ganz genau, wie es war. Da haben wir eh schon in der letzten
Episode darüber gesprochen. War ja auch so, ist ja St. Pölten dann aufgestiegen, oder?
Genau, St. Pölten ist aufgestiegen, aber ich bin mir jetzt ja nicht sicher, ob gleich der Start in die damalige Glasner-Ära beim Lask so holprig war. Da bin ich mir jetzt ja nicht ganz sicher, aber zum Beispiel hat ja auch Oliver Glasner momentan bei Frankfurt auch noch Schwierigkeiten, um da das weiterzuführen, was er eigentlich übergeben bekommen hat von Adi Hütter. Müsste eigentlich funktionieren.
Eigentlich müsste das funktionieren. Ja. Ne? Es müsste auch bei Adi Hütter nach Marco Rose funktionieren.
Ja, stimmt. Wie viel Trainer eigentlich in der deutschen Bundesliga mit Red Bull-Vergangenheit mittlerweile sind? Das ist ein Wahnsinn. Da wird das Zepter einfach nur weitergegeben.
Genau.
Ja, mal schauen. Auf jeden Fall, St. Pölten, 4 Punkte nach 6 Runden. Das ist der schlechteste Zweitligasaisonstart des Vereins seit 1997. Es ist jetzt ja nicht unbedingt ein Novum in Liga 2, denn auch Wiener Neustadt hat 2015 nach 6 Runden nur 4 Punkte gehabt. Und auch Kapfenberg 2012 mit 4 Unentschieden nach 6 Runden in die Saison gestartet und ohne Sieg. Also es ist jetzt dann noch lange nichts verloren. Vor allem die Körpersprache gegen die Young Violets aus der Wien hat mir schon viel besser gefallen als in den ersten 5 Runden davor. Denn da hat man wirklich die Angst bei jedem Ballkontakt bei den St. Pöltenern gesehen. Ich glaube, die haben eben auch einfach dieses Erfolgserlebnis gebraucht. Mhm. Und das hat man jetzt gesammelt. Jetzt geht es eben wieder in die Pause. Vielleicht auch eher ein schlechtes Timing, dass es jetzt wieder kurz mal auf Standby geschalten werden muss. Aber man wird ja diese Zeit auch nutzen, um weiter an diesem System zu arbeiten.
2 Anmerkungen noch. Erstens einmal, geiles Tor von George Davis gegen die Young Violets. Das ist wiederum ein Tor, das machst du nicht, wenn du kein Selbstvertrauen hast, oder?
Ja, und das
den
ist
schießt
ja
du ja eigentlich nicht so in der dritten Minute in der Partie.
George Davis, einer, der bei, so wie es ich jetzt so ein wenig erlebt habe, auch ich lese mir da schon auch die Fanforen durch und auch auf Twitter einiges, was über St. Pölten geschrieben wird, da ist George Davis jetzt ja nicht unbedingt der Publikumsliebling jetzt in den ersten Runden gewesen, sondern ist eher als Totalausfall gesehen worden. Und der hat aber im Grunde gegen die Young Violets alle entscheidenden Szenen auch eingeleitet, eben das Tor erzielt und auch, wenn ich mich jetzt nicht täusche, beim
Treffer von
Daniel assistiert ja. Und auch bei einigen Szenen, die gefährlich waren, schlussendlich auch seine Füße im Spiel gehabt. Also das hat schon alles sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, ich glaube, die haben einfach dieses Erfolgserlebnis gebraucht und mal schauen, wie es jetzt dann auch in den nächsten Monaten weitergeht. Abgeschrieben haben wir sie noch lange nicht, die Wölfe aus St. Pölten.
Und ein letzter Hinweis noch.
Bitte.
Daniel A., egal wo die ihre Heimspiele austragen, hat in allen 3 Heimspielen getroffen.
Gute Quote. Mit 3 Toren.
3 Tore aus 6 Spielen ist ja völlig okay, vor allem angesichts dieses Saisonstarts von der Mannschaft.
Ja. Also, das läuft schon. Also ein bisschen Hoffnung keimt wieder auf in St. Pölten, auch wenn sie bei uns natürlich nach 6 Runden als Absteiger, als ganz großer Bundesliga, also als Aufstiegskandidat Nummer 1 gehandelt worden sind und dann stehst du da so weit unten. Das ist natürlich ein Flop, aber vielleicht kippt das gerade in eine andere Richtung und wir sind ja noch einiges schuldig, denn wir haben unseren Liga-Neuling für mich, also meiner Meinung nach, zu wenig beleuchtet. Zu Saisonbeginn haben wir viel über die aktuelle Saison, über die Mannschaft gesprochen. Jetzt wollen wir auch ein wenig über die Vergangenheit der St. Pöltener erfahren und das macht natürlich unser History-Dude Richard Turkovic. Bitte sehr.
Die Geschichte des St. Pöltener Fußballs beginnt 1912 mit dem SC Haaland, Werksportverein der dortigen Kahnfabrik, und 1913 mit dem aus dem St. Pöltener Bürgertum entsprungenen SC St. Pölten. Beide Vereine existieren übrigens bis heute, aber für unsere Zwecke relevant ist dann der 1920 gegründete HSK Schwarze Elf, ein Arbeiterverein, der davor lose in den Untertreisen des lokalen Flusses gespielt hatte. Dieser blieb jedoch die längste Zeit im Schatten der 2 großen Vereine des St. Pöltener Fußballs, dem bereits erwähnten bürgerlichen SC und dem aus der Arbeiterschaft stammenden, leider mittlerweile verblichenen FC Sturm 19. 1949 gründete sich jedoch aus der Belegschaft der Voith-Werke der BSV Voith und 1951 wurde von DIA der legendäre Voith-Platz im Süden der Stadt erbaut, welcher bis zur Eröffnung der Arena in Ratzersdorf den überregionalen St. Pöltener Fußball beheimaten durfte. 1959 gelang eben jenem BSV durch den Erringung des niederösterreichischen Meistertitels oft der Aufstieg in den überregionalen Fußball in die erstmalig ausgetragene Regionalliga Ost, in welcher sie 1961 den Vizemeistertitel holen konnten. 1964 ging es dann aber wieder zurück in die niederösterreichische Landesliga. Dort wartete bereits Stadtrivale Schwarze Elf. Bis 1973 befanden sich dann immer mindestens einer der beiden Vereine in der höchsten Landesspielklasse, bis dann 1973 die beiden Vereine zur VSE St. Pölten fusioniert wurden. Eben jene VSE startete gleich motiviert, indem sie 1975 bereits ins niederösterreichische Unterhaus abstürzten. Die Glorie im niederösterreichischen Fußball holten einstweilen andere Vereine, allen voran die in die Südstadt transplantierte Admira Wacker oder der bittere Rivale, der Kremser Sportclub. Erst 1985 kehrte die VSE wieder in die Landesliga zurück, profitierte nach einer Saison wieder von der Neueinführung der Regionalliga Ost und aus eben jener gelang 1987 der Aufstieg in die zweite Division. Getragen von der massiven Euphorie des St. Pöltener Publikums erringten die nunmehrigen ja auch Hauptstädter einen Platz im mittleren Playoff, blieben bis 1994 erstklassig und ein wahrer Zuschauermagnet, die goldene Phase des St. Pöltener Fußballs. In jene Zeit fallen dann auch die Engagements von der argentinischen Legende Mario Kempes und der St. Pöltener Legende Frankie Schinkels. 1994 begann dann jedoch der Niedergang der originalen VSE. Nach verlorener Relegation gegen den FC Linz war die VSE auf einmal nur mehr zweitklassig. Ein Abstieg in die Regionalliga konnte 1998 gerade noch so durch Fusion mit Gerersdorf verhindert werden. Der Verein trat ab dann als blau-gelber FC Niederösterreich St. Pölten auf, schaffte in der Saison 98-99 fast den Wiederaufstieg in die Bundesliga, um in der darauffolgenden Saison auf einen Betrüger reinzufallen, in der Winterpause die Lizenz zu verlieren und in Konkurs zu gehen. Im Juli 2000 wurde dann mit dem SKN St. Pölten ein Nachfolgeverein gegründet, der in der fünftklassigen zweiten Landesliga West neu startete und das Bundesnachwuchszentrum der VSE übernahm. Nach zwei direkten Aufstiegen in zwei Saisonen hing der neue SKN zunächst sechs Saisonen in der Regionalliga Ost fest. Fahrt wurde ihnen dort aber dank Duelle gegen Sportclub Vienna, Erzfeld, Krems und ein paar denkwürdigen Auftritten auf dem Wiener Polizeisportplatz, aber trotzdem nicht. In jener Zeit entstand dann auch der Kern der heutigen Fanszene. 2008 gelang dann unter dem ewigen beliebten Coach Martin Scherb der Aufstieg in die zweite Liga, in jener die mittlerweile blau-gelb-roten Jungs von der Dreisen bald die Definition eines Mittelständlers wurden. 2011 zog der Verein dann vom alterwürdigen Voithplatz in die neue gebaute Arena am nördlichen Stadtrand um. Ebenfalls einzog zu dann 2014 der SKN ins Cup-Finale und er spielte sich aufgrund der damaligen Regelungen einen Platz in der Europa League. Gegen Botev Plovdiv schafften die St. Pöltener dann als erster österreichischer Zweitligist überhaupt in europäischen Bewerben eine Runde weiterzukommen. Gegen den PSV Eindhoven in der nächsten Runde war dann aber wieder Schluss. 2018 gelang dann aber auch der lang ersehnte Aufstieg in die oberste Spielklasse, wo der SKN jedoch sofort im Abstiegskampf verwickelt war, 2017-18 sogar sportlich letzter wurde und nur durch die gewonnene Relegation gegen Wiener Neustadt die Klasse halten. Und ein Einzug ins Meisterplayoff 2018-19 sorgte für die Wiederholung des 93 von der VSE geholten sechsten Tabellenrangs als beste Platzierung eines St. Pöltener Fans im nationalen Fußball. Und ja, 2021, nach einem soliden 9. Rang im Grunddurchgang, geriet der SKN in einen wahren Negativstrudel, der letztlich im Wiederabstieg zurück in die zweite Liga münden sollte, in der sie auch bislang dann doch noch ein paar Ankunftsschwierigkeiten haben. Ah ja, sehr wichtig ist mittlerweile auch die Frauensektion des SKN, ganz wichtig. Gegründet 96 als Frauenabteilung des SC Stadtersdorf, ebenfalls in St. Pölten und tatsächlich bis heute noch ein eigenständiger, wenn auch eng kooperierender Verein, war 2001 bereits erstmals in der höchsten Spielklasse des Landes angekommen. Die goldenen Zeiten begannen dann ab der Saison 2011-12, als der Verein nunmehr als Sektion des ASV Spratzern drei Vizemeistertitel hintereinander holen konnte, um 2014-15 die lange Vorherrschaft des SV Neulengbach zu beenden und das neue Powerhouse im österreichischen Frauenfußball zu werden. 2016 folgte dann die Umbenennung in SKN St. Pölten und ja, seither haben die SKN-Frauen 6 Meistertitel und 7 Cup-Titel gesammelt und seit 2011 ist auch die ÖFB-Frauenakademie in St. Pölten angesiedelt. Also ja, Fußball in St. Pölten, eine lange verworrene Geschichte.
Ja, danke für diese Ausführung, Richard Turkovic, und auch diesen kleinen Exkurs Richtung Frauenfußball haben wir auch schon mal besprochen mit Richard, dass man da vielleicht dann auch in den nächsten Episoden vielleicht mal näher drauf eingeht, welcher Bundesliga- bzw. Zweitligaverein mittlerweile auch über ein Frauenteam verfügt und wer noch nachziehen muss, ja, liebe Bundesliga-Vereine, muss.
Und Zweitligavereine, ja. Bei DE.
Brav unterwegs sind.
Aber ja, da muss man schon auch den Hut vor St. Pölten ziehen, was sie da aufgebaut haben in den vergangenen Jahren.
Absolut.
Inklusive natürlich spielt ihnen das in die Karten, dass da die ÖFB-Frauenakademie da auch in St. Pölten ist. Aber das ist schon stark schade, dass es mit der Champions League nicht geklappt hat diesmal.
Ja, und schade, dass einige andere Vereine in Österreich noch nicht ein Frauenfußballteam installiert haben. Aber das, da bin ich mir ziemlich sicher, das muss einfach auch nachgezogen werden. Gab es ja auch unlängst viele positive Ergebnisse bei Vorwärts Steyr. Also was ich da jetzt so miterlebt habe, die Damen von Vorwärts Steyr, die in einer Spielgemeinschaft ja mittlerweile sind, haben bislang sehr gut performt. Wir machen weiter mit unserem Spieler im Fokus. Und ich würde sagen, Harald, willst du beginnen?
Fang ruhig du an.
Dann fange ich mal an. Ja. Also, mein Spieler im Fokus in dieser Episode ist ganz klar Mohamed Cam Saracevic. 3 Tore, 1 Assist in dieser Saison. Aber es sind jetzt nicht unbedingt diese... Also die Quote ist schon mal sehr gut, aber was extrem auffällig ist, seine Dribbling-Skills. Sowas habe ich in Liga 2 im Grunde davor noch nicht gesehen. Also der ist so stark am Ball und da stelle ich mir die Frage eben auch, warum ist da kein Bundesliga-Verein auf die Idee gekommen, den vielleicht auch fix zu verpflichten? Ich weiß, der ist von der Admira wieder ins Ausland gewechselt zu Clermont Foot, ist im Endeffekt auch nur ausgeliehen und aufgrund dieser Kooperation mit Lustenau besteht eben auch die Möglichkeit, einen Saracevic nach Österreich zurückzuholen. Und dennoch, der verfügt über so viel Qualität, ist das kein aufgefallen in Österreich?
Naja, er war, also ich finde, dass er größtenteils schon stark war, als er bei der Admira in der Bundesliga gespielt hat. Da hat ihm ein bisschen die Konstanz gefehlt. Ja, und dann hat er einen Clermont Foot gekauft und ich denke, dort wird er wahrscheinlich auch vom, sowohl von der Perspektive als auch vom Gehalt in Sphären sein, die ihm jetzt in Österreich maximal 2-3 Vereine bieten können.
Aber der hat ja generell schon eine interessante Vita vorzuweisen ist. Mit 20 Jahren bereits in Deutschland, in Frankreich, ist er zwar sofort weiterverliehen worden nach Dänemark. Also es ist 3 Auslandsstationen schon, hat er schon hinter sich, obwohl er eben für Clermont Foot nie gespielt hat, sondern sofort weiterverliehen worden ist zu Wenzissel, den damaligen Kooperationsverein von Clermont Foot, dem weiteren neben Austria Lustenau. Und mit 8 Jahren bereits nach Deutschland gegangen, zu Hannover 96 und auch zum VfL Wolfsburg. Zwischen 2016 und 2019 eben in Deutschland gespielt. Was ist da noch drin in der Karriere von Mohamed Cam Saracevic?
Ja, bin gespannt. Also aktuell reicht es nicht für die Liga. Also ich glaube, das muss man schon auch so sagen. Aber
also du hast schon mal ein Spiel der Liga angesehen?
Ja.
Ja, welches? Ja.
Lille gegen Bastia.
Wirklich?
Nein.
Ja, am Wochenende war es ganz interessant.
Echt?
Rennes gegen PSG, ja.
Rennes gegen PSG, ja.
Nicht Rennes? Also ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht.
Naja,
also,
anders.
Rennes gegen PSG.
Ah, okay.
Das war ein Gemetzel. Also ich verstehe, warum Kylian Mbappé as soon as possible aus dieser Liga wieder raus möchte. Denn der ist, ich habe im Endeffekt nur die letzten 24 Minuten mir gegeben, weil ja Messi da eben auch eingewechselt worden ist. Aber was da gemetzelt worden ist, also Mbappé und Messi, also Messi ist, glaube ich, in diesen 24 Minuten aber 5-mal niedergekrätscht worden. Also da ist ein jeder PSG-Spieler, musst du eine zusätzliche Versicherung, glaube ich, abschließen.
Ja, du musst halt körperlich, ich meine, das hat auch Adrian Grbic erzählt, ich meine, das sind halt auch in der Ligue 2,
ja.
Das sind halt Verteidiger am Werk, die fressen dich halt, ja. Also da musst halt körperlich echt so weit sein, dass du dich da wehren kannst und schau da an, wie sich Flavius Daniliuk in den vergangenen Jahr oft trainiert hat. Das ist ja fast Standard in der Liga. Ja.
Ich glaube, zusätzlich ist eben auch sind Spiele von Paris dann nochmal eine natürlich, andere Kategorie. Ja. Also ich glaube, da schlägst du dann nochmal eher auf die Füße drauf, um dein Gegenüber vielleicht zur Strecke zu bringen, weil eben so Vibes gegen Paris in den letzten Jahren nicht unbedingt positiv waren. Und dann stelle ich mir immer vor, wie muss das eigentlich Neymar in den letzten Jahren überlebt haben? Der hat ja generell kein jetzt unbedingt eine positive Ausstrahlung gegenüber den gegnerischen Spielern auch schon in Barcelona gehabt, auch beim Nationalteam oder beim FC Santos. Der musste ja fast gefressen werden. Also Wahnsinn, in diesen 24 Minuten, ich war wirklich perplex, was ich da gesehen habe. Und ich hoffe, dass Lionel Messi das irgendwie verletzungsfrei also über die Bühne bringt. Ich wollte
sagen, du hast da große Sorgen um den kleinen Leo gemacht.
Ja, wirklich. Also die erste Aktion, sofort eine Backpfeife kassiert und nachgetreten. Und so ist es einfach weitergegangen. Ja,
man muss die neuen Leute halt auch entsprechend willkommen heißen.
Einmal. Okay, aber das ist jetzt die Hauptattraktion in der Ligue 1. Also mit der sollte man auch ein wenig
Vor allem, wenn er am Boden liegt und man sich dann entschuldigt, hat man immer gleich die Gelegenheit, nach dem Trikot zu fragen. Ne?
Ja, aber hast du das mitbekommen? Der Torhüter von Rem hat dann seinen Sohn mit aufs Spielfeld gebracht und hat sogar seinen Sohn die Arme von Messi gegeben, um ein Foto zu machen.
Echt?
Wie geil ist die Geschichte eigentlich? Der gegnerische Sohn da schnell, also nicht Trikot aus, sondern schnell her mit dem Sohn, damit Messi den halten kann und wir eine schöne Erinnerung haben.
Hat Messi eigentlich gleich eine Sporttasche voll mit Trikots mitgebracht und irgendwo hingestellt?
Also ich weiß nicht, wie viele Trikots der in dieser Saison. Ich hoffe, dass er dann wieder zu Barcelona zurückgeht. Aber es wird schon wieder ein sehr lang ausschweifender Exkurs Richtung Lionel Messi.
Ein letzter Schmäh noch in die Richtung.
Ja.
Diese absurden Trikotverkäufe, Messi-Trikotverkäufe nach dem PSG-Wechsel, die hat ja alle Messi selbst gekauft, um sich seine Mitspieler dann zu geben. Gegenspieler. Ja. Wurscht.
Okay.
Gut.
Dein Spieler im Fokus.
Mein Spieler im Fokus.
Mohamed Jamsarasevic hat abgeschlossen, jetzt bist du dran.
Ist jetzt nicht weit weg von Lionel Messi. Mario Kröpfel.
Wahnsinn, ja.
Liefert schon wieder unglaublich ab, nachdem er letzte Saison schon in Lafnitz abgeliefert hat. Diese Saison 6 Spiele, 4 Tore, 3 Assists. Also der schließt genau dort an, wo er vergangene Saison aufgehört hat. Ist ja ein Lafnitz-Urgestein, muss man mittlerweile fast sagen. Ist 2015 aus Horn gekommen. Und blüht aber, was die Scorerzahlen angeht, erst so richtig unter Philipp Semlitsch auf. 51 Spiele, 23 Tore und 16 Assists.
Warte.
Ich glaube, Philipp Semlitsch lassen wir nachher dann eh auch noch kurz zu Wort kommen.
Sollen wir ihn jetzt mal rein?
Gerne.
Hauen wir rein, Philipp Semlitsch über Mario Kröpfel.
Mario Kröpfel ist ein Unterschiedsspieler für uns. Also er ist genau in diesem System, in der Art und Weise des Positionsspiels, wo wir sehr viel über Halbspur, Flügelspurräume kommen, genau dort hat er seine großen Stärken und bringt die auch immer wieder ein. Mario Kröpfel ist in einem gehobenen Fußballeralter, aber so gut wie noch nie. Und das freut mich für ihn wirklich, weil er immer mit Freude am Platz steht, in jeder Einheit versucht richtig Gas zu geben und hat sich das verdient, dass er so eine Saison spielt und hat mein absolutes Vertrauen. Und ich hoffe auch, dass er dieses Vertrauen, das ich ihm schenke, auch an die jungen Spieler weitergibt im Zuge seiner Erfahrung, die er hat. Also Ziel ist es von uns, dass junge Spieler wie Niki Meister, wie auch ich zähle trotzdem einen Christian Lichtenberger als noch jungen Spieler dazu, von solchen Spielern Mario Kröpfel lernen können und sich etwas abschauen können. Und deswegen ist diese Mischung, die wir im Kader haben, bei uns in der Kaderzusammenstellung extrem wichtig gewesen.
Um noch ein bisschen auf die Vergangenheit von Mario Kröpfel zurückzublicken, der hat im Alter von 19 Jahren in der Bundesliga debütiert. Wusstest du das?
Ich wollte dich gerade fragen, ich habe nämlich den Tab gerade aufgemacht. Ja, natürlich weiß ich das.
Und unter Frankie Schinkels.
Frankie Schinkels.
Aus der Kärnten ist dann aber
geil.
Recht rasch nach Gradkorn gewechselt. Aber nicht zuletzt deshalb, weil er in Graz studiert hat. Weil Mario Kröpfel ist, du weißt das?
Magister der Naturwissenschaften.
Ja, das auch. Er ist Lehrer.
Ach so, ja.
Er unterrichtet meines Wissens Geschichte und Sport. Und ja, ich habe seine Diplomarbeit im Sport gefunden. Fußball für alle, Ehrgeiz wird zur Nebensache. Ich habe sie jetzt aber noch nicht ganz gelesen, muss ich ehrlich gestehen. Und als Lehrer ist er nicht ganz alleine in Lafnitz, wie du wahrscheinlich auch weißt. Georg Grasser unterrichtet Englisch, Sport und Werken. Wie gut warst du im Werkunterricht?
Mäßig.
Ja?
Mäßig.
Okay. Na, ich eh auch.
War nicht jetzt unbedingt mein. Doch, also so ein Fußball, so ein Tipkick-Spiel habe ich mal gebaut. Da war ich motiviert, aber alles andere, diese man wurde dann gezwungen, verschiedene Werkstücke auch zu machen, obwohl man kein Interesse daran hatte und da war ich dann eher unbegabt.
Naja, ich war auch froh, als es vorbei war. Christoph Gschiele ist Volksschullehrer. Wie gut warst du in der Volksschule? Nein.
Alles Einser.
Und auch Lukas Wapnik hat zumindest Lehramt studiert. Ich weiß nicht, ob der aktuell unterrichtet.
Und ehemaliger Kapitän Bernd Kager auch Lehrer. Ja. Also ganz viele.
Also viele Lehrer in Lafnitz unterwegs. Ja, Mario Göpfel mittlerweile, habe ich es vorher schon gesagt, mittlerweile 31 Jahre alt, wäre aber vergangenen Sommer 2020 fast in Klagenfurt gelandet. Da hat es konkrete Gespräche mit Robert Michael gegeben, hat sich dann aber zerschlagen. Stell dir vor, der wäre, wenn es ein bisschen anders läuft, spielt der Bundesliga jetzt.
Ja, der hätte auch die Qualität, glaube ich, dazu. Also der hat, der ist so stark am Ball. Und auch bei den runden Bällen, der ist in vielerlei Hinsicht eine Waffe. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass der nochmal auch Bundesliga spielen könnte. Aber die Frage ist eben, wenn du dir schon so ein Leben aufgebaut hast als Lehrer, dann überlegst du eben zweimal. Siehe David Peham, der auch längere Zeit hat gewartet, bis er dann wirklich wieder als Profifußballer beziehungsweise erstmals als Profifußballer eingestiegen ist.
Richtig, ja. Also ich glaube, insofern, aber ich meine, man kann ja auch mit Lafnitz Bundesliga spielen. Schauen wir mal.
Schaut dir momentan nicht so schlecht aus. Also, Mario Köpfel, dein Spieler im Fokus und einen weiteren Spieler im Fokus würde ich gerne noch rücken, nämlich Marco Sahanek. Schau dir dieses Bild an. Marco Sahanek mit einer Katze. Das finde ich schon sehr, sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Die Bilder von Nakhon Ratchasima FC SWATCAT und da ist eben auch die Katze das Vereinsmaskottchen beziehungsweise im Logo und da wird es dann glaube ich bald losgehen. Ich glaube, wir müssen uns irgendwann mal mit dem Marco auch zusammenschließen also über seine Ziele. Ja, auch das können wir gerne machen, aber eher vielleicht über Zoom oder über FaceTime irgendwie Kontakt aufnehmen mit dem Marco, der bei Nakhon Ratchasima auch die Nummer 10 erhält. Also von dem her bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie die Karriere in der Thai-Leg von Marco Sahanek weitergehen wird.
Haben da für das Fotoshooting, glaubst du, alle Kadermitglieder dieselbe Katze auf den Arm nehmen?
Nein, das hoffe ich nicht.
Dürfen, müssen?
Also das hoffe ich nicht, aber ich habe gerade den Instagram-Account offen vom Verein und da ist ein weiterer Spieler, der mit nacktem Oberkörper und einer Katze posiert. Da ist schon wieder einer. Also ganz viele Katzen sind mit dabei und ich glaube, es ist schon eher die gleiche Katze. Das ist ja generell eine Glaubensfrage, Harald. Katze oder Hund?
Ja, ganz klar Katze.
Ganz klar Katze. Ja. Hast du Katzen zu Hause?
Ich hatte früher welche, aktuell habe ich keine.
Ja. Wir haben zwei. Alf und Elvis, schöne Grüße an
Alf und Elvis,
ja. Gibt es die Namenskombination Alvis? Und die werden in Zukunft auch eine Rolle vielleicht in meinem Twitter-Account spielen, denn ich will so eine Art Katzenorakel machen, aber dazu später in den nächsten Wochen.
Das ist eine großartige Idee. Cat-Content im Internet, das könnte funktionieren, Hannes.
Ich glaube, das ist schlussendlich auch der Weg zum Fame mit Cat-Content zum Influencer. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Die Spieler im Fokus haben wir hinter uns. Jetzt geht's dann weiter mit dem Special. Zunächst aber eine kurze Pause.
Geht's los? Soll ich jetzt nach der Reihe runter sagen, oder?
Viva la... Zwei. Viva la... Spanisch.
Aber wenn ich mal bereit bin, oder?
Eieiei. Okay, nochmal.
Viva
la Liga 2.
Viva la Liga 2.
Viva la Liga 2.
Herrlich.
Die Admiral, zweite Liga.
Live bei La Ola 1.
Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarer-Konferenz, Episode Nummer 38, ein Fünftel in Ehren, so heute unser Titel. Und unser Special behandelt heute die GAK-Stürmer der Vergangenheit. Die kultigsten 10 haben wir rausgesucht, aufgrund der Tatsache, dass ja David Peham nun eine neue Nummer 9 auch bei den Grazern auf dem Weg möglicherweise ist, zu einer Legende. Es ist natürlich noch weit weg, ein Tor, ein Spiel, aber trotzdem vielleicht...
Wenn er den Schnitt hält.
Ja, dann ist auch er in Zukunft möglicherweise mit dabei bei so einem Ranking. Und Harald, bist du bereit? Dann würden wir nämlich durchstarten mit Position Nummer 10. Mhm. Die da hat Alfred Riedl. Mhm. Ist jetzt ja nicht unbedingt vielleicht mit dem GAK so ganz groß in Verbindung, denn der ist eher als Globetrotter, als Trainer in Verbindung gebracht worden in den letzten Jahren. War jetzt, um das Ganze mal aufzuzählen, in Saudi-Arabien, in Marokko, in Ägypten, in Iran, in Liechtenstein, in Vietnam, Kuwait, Palästina, Laos, Indonesien und auch Oberwart. aber das war dann höchstwahrscheinlich auch zu viel für Alfred Riedl. Er war aber Anfang der 80er auch beim GRK und hat dort ein ganz wichtiges Tor erzielt, Harald.
Tatsächlich, ja. Cup-Sieg-Torschütze, oder?
Genau, 1991 gegen Austria Salzburg, damals in der Nachspielzeit, hat er den ersten Titel einer steirischen Mannschaft schlussendlich auch fixiert und daher auch bei uns eben, den muss man eigentlich mit reinnehmen. Alfred Riedl, 49 Spiele, 17 Tore.
Also damals nach langen Jahren in Belgien, sehr erfolgreichen Jahren in Belgien, bei Druiden, Royal Antwerpen und Standard Lüttich. Zurückgekehrt nach Österreich und dann zum GRK. Und,
davor noch Metz, oder? Ich glaube, davor war noch Metz.
Echt? Ich glaube, dass er von der Austria direkt nach St. Truiden gewechselt ist. Aber war auch vor meiner Zeit. Wusstest du, dass der 1975 als Antwerpen-Stürmer den bronzenen Schuh gewonnen hat?
Nein. Wie viele Tore hat er da erzielt?
Viele.
ja.
Den goldenen Schuh, das wirst du dich sicher jetzt fragen. Wer hat den damals gewonnen?
1975. Ja. Johann Cruyff.
Ja, genau. Es war der berühmte Dudu Georgescu von Dinamo Bukarest.
Ja, okay. Wer kennt ihn nicht?
Erinnern. Alfred Riedl leider vor rund einem Jahr, glaube ich, verstorben.
Ende 2020 an Krebs leider gestorben.
Hat er lange Zeit schon gesundheitliche Probleme gehabt, aber großartige Pionierarbeit, muss man fast sagen, geleistet als Trainer in Asien.
Absolut.
In meiner geografischen Südostasien, glaube ich, ist es.
Ja, ja, also auf jeden Fall mit Indonesien liegst du da jetzt ja nicht falsch, von dem her alles gut, Harald. Und bei uns auf jeden Fall Alfred Riedl auf Position 10, der kultigsten GRK-Stürmer. Wir machen weiter mit Platz 9 und die bekommt Ilcho Naumovski. Mhm. Eigentlich auch eher eine kurze Phase, aber eine sehr prägnante, würde ich jetzt mal sagen. Zwischen 2002 und 2004 trug er das GRK-Trikot, 11 Tore in 32 Spielen, eigentlich eine sehr gute Quote, aber die Konkurrenz war damals einfach auch zu groß, um sich weiter dann in die Startelf reinzuspielen.
Ja, war seine erste Profistation nach Stockerau und Klingenbach. Ist dann vom GRK verliehen worden, glaube ich, zweimal. Einmal in die Türkei zum Malatyaspor und dann zu Catania, waren eher unerfolgreiche Leihstationen. Vor allem in Catania war er sehr schnell wieder zurück in Graz, aber ja, hat sich dann in Mattersburg man kann sagen, Bundesliga-Kultfigur entwickelt.
Oder? Ja, absolut. Also Entschuldigung, wenn Ilcho Naumovski kein Kultspieler ist der österreichischen Bundesliga, wer dann? Waren da doch einige Fights auch auf dem Platz, beziehungsweise auch mit den Schiedsrichtern, die zumindest sehr amüsant waren, als Außenstehender da immer mitzuverfolgen. Und er darf sich im Grunde ja auch Double-Gewinner nennen. 2004 mit dem GRK war zwar eher nur ein Ergänzungsspieler, aber trotzdem eben auch Cupsieg und bei der Meisterfeier mit dabei Ilcho Naumovski. Platz Nummer 8 geht an Ralf Hasenhüttl, ein Spieler, den man eigentlich eher mit Austria Salzburg, zumindest ich verbinde ihn am ehesten mit Austria Salzburg. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Naja, ich habe ihn als Wiener am öftesten natürlich im Austria-Wien-Trikot live im Stadion gesehen.
Stimmt, aber trotzdem, seine Anfänge hat er in Graz gemacht, 1985 bis 1989, 20 Tore in 68 Spielen und hat er bereits als Teenager, als 19-Jähriger Bundesliga-Luft schnuppern dürfen, Debüt gegen den FC Kärnten, beziehungsweise damals Austria Klagenfurt, gehe ich davon aus.
Ja.
Ja, kann eigentlich nur sein. Also FC Kärnten fix nicht. Das ist eher ein Konstrukt der Nullerjahre, beziehungsweise Ende der 90er. Trotzdem ganz interessante Karriere danach noch gemacht, eben du hast es schon gesagt, Austria Wien bzw. Austria Salzburg, dann auch nach Belgien und von dort aus nach Deutschland für den ersten FC Köln, Greuther Fürth und auch beim FC Bayern 2. Kann mich da auch immer noch gut erinnern an die, was war denn das, die heißt jetzt mittlerweile Fußball International Challenge, glaube ich, das Bruno Betzer Gedenksturnier, wo Ralf Hasenhüttl auch immer wieder für die Bayern-Mannschaft damals gespielt hat.
Hat Ralf Hasenhüttl schon als GK-Spieler die Hasi-Rolle gemacht?
Das gehe ich davon aus. Ja, also ich habe jetzt keine Bilder gefunden von Ralf Hasenhüttl als GRK-Spieler, beziehungsweise dementsprechend auch keine Videos, aber ich gehe davon aus, dass er sein Markenzeichen auch damals bereits in Graz vollzogen hat. Auf jeden Fall bei uns auf Platz 8 und weiter geht's mit Platz 7 mit Mucki Wieger von 1994 bis 1999 beziehungsweise auch in der Saison 2001-2002 trug er das Trikot der Rotjacken, 139 Spiele, 32 Tore und was mich in der Recherche am meisten geflasht hat, der ist gar kein Steirer.
Mhm.
Was geht da ab? Der ist ja ein Oberösterreicher.
Ja, das letzte Mal Michi Lindl, jetzt Mucki Wieger, den Steirern kommen die Kultfiguren abhanden.
Ja, ist ja ein Wahnsinn. Er ist wirklich gebürtiger Linzer, hat auch seine Anfänge bei der First Linz bzw. auch bei Vorwärts Steyr gemacht. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar. Und aber trotzdem, er verdient eine Erwähnung in diesen Top Ten.
Definitiv, ja.
Machen wir weiter mit einem Namen, der vor allem in dieser Tage sehr für Schlagzeilen gesorgt hat. Mhm. Sabitzer, Marcel Sabitzer, aber natürlich wollen wir über seinen Vater sprechen, mit Herfried Sabitzer, der bei uns auf Position 6 landet. 40 Tore in 101 Spielen hat er gemacht zwischen 1995 und 1998 und der war kurz davor, damals nach seiner GRK-Zeit bei West Bromwich Albion zu unterschreiben, hat sich aber geweigert, beziehungsweise hat das Angebot abgelehnt.
Echt? Wusste ich nicht, muss ich gestehen. War damals mit Sabitzer Ramosch, war schon geil.
Geiles Duo auf jeden Fall, aber generell, so viele Kultspieler des GRK kommen ja dann später auch noch in weiterer Folge auf Namen, die auch einen absoluten Kultfaktor wiedergeben in den 90ern der Grazer. Was glaubst du, Marcel Sabitzer und die Bayern, passt das zusammen oder ist er eher wieder mehr Zeit neben Julian Nagelsmann auf der Ersatzbank verbringen?
Naja, ich glaube, Nagelsmann ist da schon eine Schlüsselfigur, der kennt ihn, der weiß, was er an ihm hat und wenn ihn der holt, dann wird er schon was mit ihm vorhaben.
Und eins ist auch klar, die Bayern müssen einfach auch Qualität in der Breite investieren, wenn man da auf drei Hochzeiten weiterhin qualitativ hochwertig tanzen möchte.
Und brauchen halt auch einen Österreicher im Kader.
Ja. Mit Marcel Sabitzer auf jeden Fall. Und es ist damit der zweite Liga-2-Spieler, der bei den Bayern in dieser Saison im Kader steht. Wer ist der andere? Zwei Spieler mit Liga-2-Vergangenheit stehen im Kader der Bayern in dieser Saison. Ha! Jetzt schaut er natürlich.
Na, jetzt muss ich mal den Bayern-Kader aufmachen, den kenne ich
natürlich
gar nicht.
Wer hat da noch Einsätze gesammelt? Marcel Sabitzer natürlich damals mit in seiner Zeit bei der Admira.
Upamecano natürlich für Liefering. Ja,
Upamecano, auch der hat für den FC Liefering Liga 2 Erfahrungen gesammelt. Also die Liga 2 bleibt Kontinuität bei den Bayern. Ja, auch David Alaba. Also in den letzten, würde ich jetzt sagen mal, 10, 11 Jahren hat es immer einen Spieler mit Liga 2 Vergangenheit gegeben, der bei den Bayern gespielt hat.
Ja, zwischendurch
mehrere.
Ili Salahi.
Das sind ja eher die jungen Österreicher.
Wen haben wir auf der 5?
Den Rekordtransfer nach wie vor des GRK, nämlich Igor Pamić. 1999 ist er gekommen, hat 81 Spiele in zwei Jahren absolviert, 28 Tore gemacht und das war damals schon ein richtiger Königstransfer, der für Schlagzeilen gesorgt hat in Österreich. Kannst du dich noch erinnern?
Durchaus, ja. War schon einmal, ist aus Rostock gekommen, ne?
Genau, und das war das Kuriose ist, wenn man so sieht, was er damals in Rostock in der ersten deutschen Bundesliga abgeliefert hat, dann konnte sich das richtig sehen lassen. Also der ist ja im Winter 1999 schlussendlich, also in der Transferzeit 1998/99 nach Graz transferiert worden. Der hatte da in der Hinrunde für Hansa Rostock 6 Tore in 10 Spielen gemacht, war dann aber, ich weiß nicht, was dann wirklich vorgefallen ist, weil eigentlich ein Spieler mit so einer Quote, der wird eher weniger nach Österreich wechseln. Es ist so gefühlt, als würde jetzt Max Kruse oder sagen wir so, Sascha Kalajdzic wieder zurück nach Graz wechseln.
Peter Svetic war ein Fuchs.
Der war auf jeden Fall ein Fuchs. 750.000 Euro hat man investiert in Igor Pamić. Gefühlt für mich hat es ganz in Graz drei große Transfers gegeben, auch wenn man Sturm jetzt mit einbezieht. Das war einerseits Giannini, ja, bei Sturm Graz Mitte der 90er, dann hat es Igor Pamić gegeben, mhm, Ende der 90er und Charles Amoah, der eben total gefloppt ist, aber trotzdem auch für ganz viele Schlagzeilen gesorgt hat.
Stimmt, ja.
Er war auf jeden Fall der Blockbuster-Transfer des GRK und auch ähnlich wie Alfred Riedl ein Cup-Held. Damals im Jahr 2000 traf er doppelt gegen wieder Austria Salzburg und verwandelte dann später auch noch einen Elfmeter. Also Igor Pamić darf natürlich bei so einem Ranking der kultigsten GRK-Stürmer nicht fehlen. Aber auch unsere Nummer 4 darf da definitiv nicht fehlen. Benedikt Akwegbu, auch er von 1998 bis 2002 trug er das GRK-Trikot, eben auch in dieser ja, glorreichen Zeit, mhm, war er bei den Grazern, 152 Spiele, 57 Tore gemacht und ja, du hast dich ein wenig mit...
ich mag vorher noch ganz kurz eine andere Geschichte erzählen zu Benedikt Akwegbu.
Ja.
Es gibt ja diese Legende, der ist ja damals aus Belgien gekommen zum GRK und da sind wir jetzt wieder beim Thema Peter Svetic war ein Fuchs. Angeblich hat Benedikt Akwegbu ja bis zum Zeitpunkt, als er seine drei Kreuze unter den Vertrag gemacht hat, geglaubt, er unterschreibt beim SK Sturm, okay, der damals in der Champions League groß aufgespielt hat. Und angeblich hat er dann quasi wie bei der Präsentation das GRK-Logo und so gesehen, hat dann irgendwie gefragt so, GRK? Not Sturm?
Das ist bitter. Das ist bitter. Aber er hat trotzdem einiges aus seiner Zeit gemacht.
Ja, war alles andere schlecht. Er hat auch einen Bruder gehabt, der in Österreich gespielt hat. Weiß nicht, ob du dich an den erinnerst.
Natürlich.
Emmanuel Akwegbu für in erster Linie Bregenz, hat aber auch bei Weidhofen und Dornbirn.
Ja, der hat ja damals Bregenz diese Kombo gehabt, glaube ich, Rosicki Akwegbu, oder?
Wenn ich mich
nicht täusche.
Genau,
also genau, das war so die Brüder, die da gespielt haben in Bregenz.
Jedenfalls. Ja, ich habe mich heute gefragt, was macht Benedikt Akwegbu heute? Und bin dann auf völlig absurde Geschichten gestoßen aus nigerianischen Zeitungen, wo es um irgendwelche gröberen Eheprobleme gegangen ist.
Aber er ist scheinbar ziemlich berühmt in Nigeria.
Er dürfte also ziemlich berühmt sein in Nigeria und wenn ich das richtig verstanden habe, lebt er nach wie vor in Österreich.
Und trotzdem, Promi-Status in Nigeria, Benedikt Akwegbu, auch er zweifacher Pokalsieger und so Halbmeister. Das Problem ist, damals, er ist 2004, als er dann der GRK schlussendlich Meister geworden ist er im Winter bereits zum FC Kärnten gewechselt, mhm, und ist mit denen dann auch abgestiegen. Also eigentlich extrem bitter. Blöd. Statt Meisterfeier ist man dann mit Peter Backholt als Trainer abgestiegen in die zweite Liga. Benedikt Akwegbu trotzdem eine absolute Kultfigur, mhm, im GRK-Trikot, aber auch unser Platz 3. Absolut Kult. Ronny Brummeier von 2000 bis 2003 trug er das rote Trikot. 56 Tore in 111 Spielen. Torschützenkönig 2002 mit 27 Toren. Er wurde Cupsieger. Er war Fußballer des Jahres in seiner Zeit als GRK. Und dann wechselte er zu Sturm Graz. Wieso?
Das tut weh. Ja.
Hat auch dann nicht wirklich funktioniert. Wenn du dich noch zurückerinnerst an seine Zeit.
Ich verbinde mit Ronny Brunmeier ein bestimmtes GRK-Spiel, nämlich die sechste Runde 2001-2. Da hat der GRK in Hütteldorf beim SK Rapid gespielt und war nach 33 Minuten mit 4:0 vorne.
Sitzstreck.
Ja, genau.
Sitzstreck.
Genau. Dreimal Brunmeier, einmal Ramusch. Ja. Und dann irgendwann was den Rapid-Fans zu viel, ein paar sind aufs Feld marschiert und haben sich einfach hingesetzt.
Da war ich im Stadion.
Ja, wirklich.
Da war ich im Stadion.
Warst du auch am Feld?
Nein, ich war nicht am Feld, aber ich habe es damals auch gesehen. Sehr kuriose Szene, da ist auch wirklich alles reingegangen damals. Jeder Angriff und ja, ich kann mich da wirklich noch an einen Fan erinnern, der dann eben einfach im Schneidersitz am Platz gesessen ist.
So Jeans-Kutte quasi, oder?
Ja.
Ein bisschen längere Haare. Ich sehe es vor mir.
Aber das ist doch charmant gewesen. So ein Platzsturm, den finde ich charmant im Vergleich zu anderen Platzstürmen, die wir dann in den Folgejahren erlebt haben. Also einfach mal so auf dem Platz sitzen und sagen, okay, das gebe ich mir jetzt nicht, hört sofort auf zum Kicken, denn das geht so nicht weiter. War ein absolut legendäres Spiel natürlich, diese Partie zwischen den GRK in und Rapid, damals eben in Hütteldorf. Zwei Positionen haben wir noch, zwei Stürmer haben wir noch, die unserer Meinung nach noch etwas höher zu ranken sind. Und wir beginnen mit Position 2 und Edi Glieder. Kult. Mehr Kult geht eigentlich nicht im österreichischen Fußball, würde ich fast sagen.
Schwer, ja. Schwer.
Also ja. Gerade in den 90ern, das Um und Auf gewesen bei den Grazern Anfang der 90er in der zweiten Liga, war er eine absolute Tormaschine, schlussendlich ja dann auch den Weg Richtung Salzburg gegangen. Und egal wo der war, der hat überall seine Tore gemacht.
Mhm, stimmt. Wie viel hat er auf Schalke gemacht?
Das weiß ich jetzt nicht, aber da hat er eben auch nicht so oft die Möglichkeit bekommen, dann auch wirklich zu spielen, aber klar.
Wie alt war Edi Glieder, als er zu Schalke gegangen ist?
Ich glaube irgendwie 32, also das war im
schon
Endeffekt
deutlich über 30 Jahre.
Es war der Herbst seiner Karriere, wo man eigentlich gedacht, okay, der geht jetzt dann nach Pasching, ist er glaube ich dann aufgestiegen, mit Pasching.
Ja, und zusammen mit Pasching dann im UI Cup, ja, glaube ich. Werder gegen, Schalke oder so rausgehauen? Oder?
Die haben damals auf jeden Fall Werder Bremen rausgehauen. Mhm. Da hat es, glaube ich, dieses 3-0 gegeben, wo Edi Glieder, glaube ich, alle drei Tore erzielt hat.
Möglich, ja.
Bin mir jetzt ja nicht mehr ganz sicher, aber Werder hat man rausgehauen. Und ich glaube, ich habe es eben mal schon erwähnt, aber das war ja dieser Transfersommer, wo bei Schalke jeder auf Fernando Morientes gehofft hat. Und dann am letzten Transfertag, ich glaube am Deadline Day, hat man Edi Glieder als Stürmer präsentiert.
Das ist geil.
Und aber aufgrund dieser Tatsache total skurril und eben auch noch immer Kultfaktor auch in Gelsenkirchen. Von dem her, geiler Spieler und eben auch 69 Tore in 240 Spielen für die Grazer gemacht. Einer, der noch mehr Tore erzielt hat, allerdings nicht der Top-Torschütze in der Vereinsgeschichte der Grazer ist, dazu später mehr, aber er ist die Nummer 2 in diesem Ranking. Bei uns ist er allerdings auf der Pole-Position, nämlich Roland Kollmann. Er war im Endeffekt der Knipser in der glorreichsten Zeit der Grazer zwischen 2002, 2007, vielleicht jetzt ja weniger, aber eben in der Doublesaison mit 27 Toren der absolute Top-Goalgetter und auch im Cupfinale hat er spät den Ausgleich gegen die Austria erzielt und später eben auch den Elfmeter verwandelt. Den damals für die Austria wert vergeben beim Elfmeter?
Jean Dandy.
Auch der
ich,
damals.
Ich war in Salzburg damals.
Warst du in Salzburg? Mhm. Okay.
Das war kurioserweise, glaube ich, das einzige Spiel, in dem Jean Dandy für die Austria getroffen hat. Weil im Spiel hat er getroffen, Schon dann die bei der Austria ist ein anderes Thema.
Ist damals extrem gehypt geworden, natürlich, klar. Mhm. Geiler Spieler, damals auch coole Vita gehabt mit, glaube ich, KSC und Stuttgart war er davor, wo er schon auch eine gute Quote gehabt hat. Eben auch der Australier in der deutschen Bundesliga, das war damals geile Geschichten natürlich auch für die Medien.
Mhm. Hat er dann sogar fürs DFB-Team gespielt.
Ja, aber ich glaube, das waren nur ein, zwei Spiele. Ich glaube, mehr hat er nicht gemacht.
Ist dann mit dem Ferrari bei der Wiener Austria eingefahren.
Wirklich?
Und hat aber, das habe ich glaube ich eh auch schon mal erzählt, aber ich erzähle es einfach noch einmal ganz schnell.
Ja, bitte.
Es hat ja sogar einen eigenen schon dann die Tor-Jingle gegeben im Vorstadion. Ja. Crocodile Rock von Elton John.
Ja.
Ist halt nie gespielt worden.
Das ist scheiße. Wie oft ist diese Thematik, dieses Crocodile Dundee gezwungenermaßen gebracht worden? Einfach nur Dundee, Crocodile Dundee, juhu.
Ja.
Im Nachhinein nervig. Aber egal. Nochmal zurück zu Roland Kollmann. Es war eher Liebe auf Umwege, denn er war ja eigentlich, ist in Tirol groß geworden, hat auch da sein Debüt gefeiert, dann seine erste große Zeit beim FC Kärnten gehabt. Aufstieg, Pokalsieg unter Walter Schachner und dann nach Holland gegangen, Twente. Und später hat ihn eben Walter Schachner wieder zurückgeholt zu den Grazern und dort hat er sich förmlich in Graz verliebt. Zwischen 2002 und 2007 eben in Graz gewesen. Eine Saison nach dem Zwangsabstieg hat er dann bei Austria Kärnten verbracht, bevor er dann ins Unterhaus auch gegangen ist. Zwischen 2008, 2012 eben dann auch in Unterhaustria schlussendlich das GRK-Trikot getragen. Und das zeigt, glaube ich, schon auch die Liebe von Roller Kollmann zum GRK. Und da, glaube ich, auch zu Recht auf Position Nummer 1.
Mhm. Hat in den Profispielen quasi fast in jedem zweiten Spiel ein Tor geschossen für den GRK.
Ja.
Starke Quote.
Brutal starke Quote mit 80 Toren in 169 Spielen. Das also unsere Top 10 der kultigsten Stürmer des GRK.
Werbung.
Gut. Und da sind wir auch schon wieder zurück. In den letzten Episoden haben wir bereits einen Exkurs in die Admiral-Bundesliga gemacht und das wollen wir auch dieses Mal wieder machen. Das Leben da oben, da sind ja auch ein paar unserer früheren Schützlinge mit dabei, eben mit Austria Klagenfurt und der SV Guntomatic Ried beziehungsweise auch der WSG Tirol. Und mit unserem Partner Admiral wollen wir da einen Meistertipp abgeben, denn nach 6 Runden kann man ja so ein wenig schon erahnen, in welche Richtung es gehen wird und die Quoten an sich zeigen, es gibt einen großen Meisterfavorit. 1,05, Harald, die Quote bei Salzburg und sie ist niedrig, aber ist im Grunde nicht doch etwas zu hoch?
Naja, wenn man nach 6 Runden schon doppelt so viele Siege gefeiert hat wie der erste Verfolger. Wissen, glaube ich, alle, worauf es hinausläuft. Ne?
Es wird die nächste
16:3 Torverhältnis für Red Bull Salzburg, noch kein einziges Pflichtspiel oder alle Pflichtspiele gewonnen unter Matthias Jeißle. Wahnsinn.
Aber wer glaubt... Und jetzt kommt dann eher die richtig geile Zeit aus Salzburger Sicht natürlich. Aber gibt es vielleicht für dich doch ein Verein oder wer ist da vielleicht auch dein Geheimfavorit? Wer könnte da den Salzburger noch in die Suppe spucken?
Also ich schätze, auch wenn es jetzt die Tabelle vielleicht so in der Form nicht ganz hergibt, ich schätze Rapid als härtesten Konkurrenten für die Salzburger wieder ein.
Sturm ja schon richtig stark auch in die Saison
richtig stark gestartet, aber Gruppenphase, das ist ein Verein und auch mit dem Christian Lietz ein Trainer, der diese Europacup tatsächlich Doppelbelastung, da kann man es ja dann schon auch so nennen.
Ganz ehrlich, also Didi Küber wird jetzt ja nicht unbedingt müde, das zu erwähnen, dass diese Doppelbelastung auch bei Rapid eine Rolle spielt.
Natürlich spielt die auch eine Rolle, ja, aber die wissen, was da auf sie zukommt. Die kennen das aus den vergangenen Jahren und Didi Küber kennt das. Und ich glaube auch, dass der Kader des SK Rapid, wie gesagt, der Transfertag ist noch nicht zu Ende. Ich gehe davon aus, dass noch ein Neuzugang kommt. Dass der Kader von Rapid noch breiter aufgestellt ist als der von Sturm. Und deswegen glaube ich, dass der SK Rapid der erste Verfolger von Red Bull Salzburg sein wird. Aber du kannst mich jetzt gerne vom Gegenteil überzeugen, versuchen.
Also mein Tipp ist ja sowieso, dass Salzburg in die nächsten 10 Jahre immer Meister wird. Mhm. Von dem her werde ich von dieser Meinung auch nicht abweichen, wenn Salzburg jetzt da alles bis jetzt auch gewonnen hat. Also ich glaube, Salzburg wird den Titel holen. Keine gewagte These. Aber drehen wir das Ganze mal ein wenig um. Wenn man so sieht, Klagenfurt und Admira mit einer Quote von 750 sind das auch die zwei Vereine, die für dich am ehesten als Absteiger gehandelt werden. Denn wenn man das ja so umdreht, kann man ja davon ausgehen, dass eben Klagenfurt und Admira eher als Abstiegskandidat Nummer 1 bzw. 2 gesehen werden.
Ich finde, dass Klagenfurt echt gut ankommen ist in der Liga. Also
sehe ich auch so.
In den vergangenen Saisonen haben wir eigentlich alle Aufsteiger tatsächlich zu kämpfen gehabt, was den Klassenerhalt angeht, beziehungsweise nicht alle haben es auch dann tatsächlich geschafft. Zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen ist eine ausgeglichene Bilanz. Ich finde, die haben gezeigt, dass sie durchaus mitspielen können in der Liga. Das eigentlich quasi die ganze Saison in Unterzahl bis jetzt.
Ja, ja.
5 rein rote schon, ich weiß nicht, ob es das mitbekommt.
Ja, natürlich, ja.
Finde ich gut. Admira, schauen wir mal, ob sie jetzt noch einen Stürmer kriegen am letzten Tag.
Wir wissen es nicht. Es ist Deadline Day, es ist Dienstag, der 31.08., 11.56 Uhr mittlerweile. Und kann das nur so unterstreichen. Ich finde auch, dass Austria Klagenfurt sehr gut in die Saison gestartet ist und ich glaube, die werden sich da um Platz 6, 7, 8 auch einpendeln im Laufe dieser Spielzeit. Womöglich klappt es ja auch oben mit dem Meister-Playoff. Machen das gut und im Grunde auch die Rieder momentan auf Position 3. Ich bin ja generell kurios. Der Verein mit der schlechtesten Tordifferenz, nämlich mit minus 6, die SV Guntermatik Ried auf Position 3.
Ja gut, das war halt genau das eine 1-7 gegen Salzburg, die minus 6. Ne? Aber ja, es läuft schon sehr viel für Ried derzeit. Ich habe gestern auch irgendwie eine Expected Goals Statistik und Expected Points Statistik etc. gesehen. Da ist schon sehr, sehr viel für Ried gut gegangen in den ersten 6 Runden.
Mal schauen, wie es da weitergeht. Aber unser Meistertipp bleibt auf jeden Fall, glaube ich. Ich spreche da auch für dich.
Durchaus, ja.
Bleiben die Salzburger.
Ja.
Werbung Ende.
Gut. Und zum Abschluss gibt es natürlich auch noch unser Trikot-Gewinnspiel. Vorwärtssteier, das war im Endeffekt in der
Vorwoche.
Vorwoche, ja. Gut. Und zum Abschluss gibt es dieses Trikot zu gewinnen, beziehungsweise findet jetzt die Auslosung statt. Bereits in der letzten Episode haben wir euch die Aufgabe gestellt, ihr sollt einen Reim mit den Namen von Steyr-Spielern bilden. Und das ist richtig gut angekommen, Harald, denn wir haben 4
Massig.
Lose. Wir haben 4 Vorschläge bekommen, also die Chance, heute zu gewinnen, liegt bei 25%. Wer gewinnt, Harald? Willst du gleich mal auslosen?
Lose aus.
Dieses Trikot, es ist ein Original-Trikot.
Es waren alle 4, wirklich.
Alberto Prada, geil, also was geht? Warum so wenig Zusendungen? Hat uns ein bisschen enttäuschend.
Es ist
enttäuschend und es ist Grenario. Etwas spät seine Einsendung gekommen, nämlich gestern erst, aber warum denn auch nicht? Ich lese das Ganze mal vor. Der Grenario hat geschrieben, ich brauche das Trikot von Prada, damit ich kommenden Freitag im Stadion das passende Outfit habe. Ich weiß zwar nicht, ob ich reinpatz, aber das Trikot ist immer noch besser als so ein Fetzen von Gucci oder Prada. Also, das ist doch tadellos, dieser Reim, beziehungsweise kein Reim, sondern eben auch ein kleines Gedicht, ein kleiner Text, wo man eben die Steyr-Spieler dann auch integriert hat. Das wird natürlich dann an dich weitergeleitet. Und der Michi hat sich gemeldet, der Gewinner des, was war das, KSV-Trikot, glaube ich.
Ja, und Lustenau.
Und Lustenau-Trikot. Hat sich endlich gemeldet. Ich habe seine Kontaktdaten und werde da auch die Trikots verschicken. Aber das dauert jetzt mindestens auch noch 5 Monate. Solange wie du mich warten hast lassen, lasse ich dich jetzt auch warten. Währenddessen kann er ja auch mitmachen bei unserem nächsten Trikot-Gewinnspiel. Ich habe mich ja etwas, ein Wacker-Fan etwas provoziert, den Dominik, nämlich auf Twitter, wo ich erwähnt habe, dass er ein WSG Tirol-Trikot wohl eher als Trikot-Gewinnspiel haben möchte. Und hab dann böse Antworten bekommen. Nein, natürlich jetzt nicht unbedingt böse, aber hab dann gesagt, als Entschuldigung gibt's das neue Wacker Innsbruck Trikot heute zu gewinnen. Und Harald, das ist ziemlich leicht zu gewinnen. Also da hoffen wir auf viele Zusendungen.
Ja, ich hätte gerne dieses Ding da, diese Schüssel, das nächste Mal voll.
Das muss voll werden. Die einzige Aufgabe ist nämlich, ich habe das jetzt in der letzten Woche oder vorletzten Woche einfach auf Twitter gesehen und die Idee geklaut, nennt uns den ersten Torschützen eures ersten Stadionbesuches, beziehungsweise an welchen ihr euch noch erinnern könnt. Und damit könnt ihr eben auch das Wacker Innsbruck Trikot gewinnen. Und natürlich nicht vergessen, Hashtag Zwarer-Konferenz könnt ihr uns auch gerne verlinken, damit wir dann noch mehr ein Auge drauf haben. Und die Frage geht natürlich an dich gleich weiter. Wer war dein erster Torschütze?
Damals 1962.
Ja, das haben wir gedacht. Ja, du warst schon in deiner also, Pubertät, oder?
Ja, genau. Ja. 30. Mai 1990. Tatsächlich im Wiener Praterstadion. Das Spiel Österreich gegen die Niederlande war das letzte Vorbereitungsspiel, glaube ich, vor der WM 1990 in Italien. Österreich hat die Niederlande mit 3-2 besiegt. Die Niederlande, nämlich mit Rijkaard, mit Güllit, mit Koeman und Van Basten.
Boom. Das war eine Mannschaft, ja.
Robert Betzel hat in der dritten Minute das ÖFB-Team in Führung gebracht.
Wahnsinn.
Weitere Torschützen Manfred Schack und Toni Pfeffer. Also
hast du schon eigentlich nur defensiv, gegeben,
eigentlich
oder?
Nur, ne, kann ich nicht sagen. Im Stadion war alles in Farbe. Ja.
Okay. Sehr gut, ja. War vielleicht gar kein TV-Team vor Ort, sondern ist eben alles noch via Zeitungen
vermeldet worden. Ich habe es mir im Radio gehört.
Genau.
Sport und Musik.
Ja, sehr schön. Ja. Das finde ich doch sehr gut und
wie war das bei dir?
Ja, ich habe jetzt nur gewartet, dass die Gegenfrage natürlich kommt. Ich hatte damals schon eine ziemlich fette Partie. Damals am 16. Oktober 1996 mein erster Stadionbesuch bei der Partie Rapid gegen Juventus Champions League. Und der erste Torschütze Christian Vieri in der 9. Minute. Ich glaube, das kann sich schon gut sehen lassen. Generell als erstes Spiel, als erster Stadionbesuch. 11 Minuten später gab es den Ausgleich von André Leszek. Und wenn man so schaut, wer damals alles dabei war bei Juventus mit Deschamps, mit Jugovic, der später ja dann noch bei der Admira gespielt hat, mit Alen Boxic oder...
Legende. Boxic.
Ja, absolut, absolut. Und auf der Gegenseite aber auch eine sehr, sehr legendäre Truppe der Hütteldorfer mit Michi Konzel, mit Ivanov, mit Schöttl, mit Kübauer, Prosene, Keraf, Stumpf, René Wagner. Unfassbar eigentlich, was da damals abgegangen ist. Am Endstand auf jeden Fall im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion vor 46.500 Zuschauer. 1:1. Und es ist einer von zwei Punkten dann gewesen, die Rapid in dieser Champions League Gruppenphase schlussendlich auch errungen hat. Harald?
Apropos Stadionbesuch, ich darf noch einen kurzen Terminhinweis geben.
Jetzt kommt es natürlich, ja.
Jetzt am Samstag, 4. September, wenn jemandem langweilig ist vor dem ÖFB-Team, Simmering gegen Kapfenberg auf der Hard um 15.30 Uhr bei freiem Eintritt zum 120. Geburtstag des ersten Simmeringer SC. Kommt hin und schaut euch
Richard Dukovic an.
Abdullah Ibakovic an.
Ja, und natürlich, also wenn er das verpasst, Richard Dukovic, dann weiß ich nicht. Das ist
erst ich erwarte dich dort zu sehen.
Ja, also, auf jeden Fall.
Wir treffen uns bei der Kantine. Wie immer.
Besuch wert. Simmering gegen Kapfenberg und das soll es dann aber auch gewesen sein vor der 38. Episode der Zwarer-Konferenz. Unsere reguläre nächste Episode haben wir jetzt einmal angepeilt für den 21. September. Denn wir sind jetzt ja beide dann gleichzeitig überraschenderweise auf Urlaub.
Ja, aber nicht miteinander.
Ja, nein, nicht miteinander, aber da können wir in zwei Wochen nicht abliefern. Vielleicht gibt es in der Zwischenzeit noch eine Spezialausgabe.
Schauen wir mal, ja.
Aber da wollen wir jetzt ja nicht zu viel versprechen, wenn wir dann auf einmal keine Zeit haben und dann haben wir etwas versprochen, das wir nicht einhalten können. Also im Grunde werden wir uns höchstwahrscheinlich am 21. September wiedersehen. Bis dorthin, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao.
Ciao.
Was? Bitte?
Jungs und Mädels.
Ich schau Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Du auch?
Nein, ich hab gewusst, die Frau kommt von dir.
Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.